Das funktioniert. Jetzt muss ich noch ganz kurz das hier verbinden. So, ja, das ist sie. Sehen Sie, Sie sind live dabei, Sie werden nicht beschissen. Das ist alles hier ganz echt und wirkliche Stümperei, die ich hier auf der Bühne gerade zeige und zum Besten gebe. Jetzt muss ich hier ganz kurz noch, weil es im Zelt hier noch kein WLAN gibt, muss ich ganz kurz noch hier einen Hotspot an den. Und wehe, Sie loggen sich
also
auf unseren Hotspot.
Man kann das auch mit Zetteln machen, wenn man ja. Das professionell macht, aber... Die Jugend von heute.
Ja, dann wäre ich mal gespannt, wie du das erste Zitat vom Zettel einspielst, mein Freund. Ja. So, jetzt funktioniert alles. Und dann würde ich mal sagen, lieber Herr Belz am Pult, das Intro bitte ab.
Hallo Dortmund. Hallo Spiegelzelt. Herzlich willkommen zur Live-Podcast-Aufzeichnung von Grundlos Gute Laune. Und hier sind für euch Philipp Simon und Tobias Mann.
Hallo Dortmund! Hallo!
Mensch, Spiegelzelt! Ist das schön, Sie zu sehen! Sind Sie gut drauf? Ja, muss man fragen. Oder ein bisschen Rock'n'Roll am Anfang. Ja, hallo zu Hause an den Empfangsgeräten für Podcasts. Hier ist wieder Grundlos Gute Laune, ihr Lieblings-Satire-Podcast, euer True-Crime-Podcast für verbale Verbrechen, heute live aus dem Spiegelzelt in Dortmund. Also auch herzlich willkommen hier an das Publikum im Zelt. Ja, da müsste ich jetzt selber klatschen. Also die klatschen zu Hause bestimmt auch jetzt für Sie, ja. Und an meiner Seite, also nur vorher noch gesagt, um was es heute geht. Ja, wichtig, ja. Ne, dass die Leute wissen, was wir heute besprechen. Heute dabei Hubert Aiwanger, Jens Spahn und Donald Trump.
Ja, ja. Es ist eine explosive Mischung, extra für Dortmund.
Die drei Stooges der Weltpolitik sind heute Abend, das war eine Referenz für Menschen, die wissen, also die jüngeren Menschen unter 30 müssen Stooges jetzt googeln. Aber an meiner Seite, und da freue ich mich sehr, der Mr. He Can't Get No Satisfaction, der Mick Jagger des Live-Podcasts, Philipp Simon!
Ja. Vielen Dank. Und an meiner Seite, wie immer, der Mann, der für Friedrich Merz in der Satire die Drecksarbeit erledigt, mit seiner Frisur täglich an das Schicksal vom Sams erinnert. Und mich jeden Abend pünktlich im Heim abliefert. Meine Damen und Herren, die Mainzer Geheimwaffe für grundlos gute Laune, Tobias Mann!
So, vielen Dank, ja. Ja, und ja, am Anfang des Podcasts besprechen wir immer so ein bisschen private Dinge. Das
absolut.
Ist heute eine ganz neue Situation für uns, weil sonst, wenn man Privates bespricht, auch wenn man weiß, es wird später gesendet, sind wir ja trotzdem immer nur bei uns. Und wir zwei sehen uns.
Ja.
Und jetzt sind hier Leute mit im Raum. Ich weiß nicht, ob ich da so kann.
Ja, bei mir sinkt da so ein bisschen quasi die Scham, die Schamgrenze sinkt. Nur übrigens, wo wir gerade bei privaten, hast du schon die gute Nachricht des Tages?
So, bevor ich den Jingle einspiele, schon über die gute Nachricht.
Von mir spiel den Jingle ein.
Okay, dann hören wir jetzt den Jingle.
Primaten Ping-Pong.
Also, es gibt einen Grund für grundlos gute Laune.
Wirklich?
Ja, Kiwi kann am Sonntag den Fernsehgarten moderieren.
Ja! Wer schaut regelmäßig Fernsehgarten von Ihnen? Ja, jetzt will es keiner gewesen sein. Natürlich.
Entschuldigen Sie mal, also, das ist das Beste.
An die Hörerinnen und Hörer zu Hause, es hat sich keine Sau gemeldet, ja. Und das ist ja ein Quotenmonster.
Aber ich kann dir sagen, warum die Leute sich nicht erinnern, weil die immer noch hackenstramm vom Samstag sind.
Ja, das geht
uns ja allen so. Es gibt ja nichts Schöneres als Kiwi am Sonntag, die irgendwelche Schlagerstars anmoderiert und zwischendurch das Publikum anschreit.
Ja, das stimmt. Und aber das ist Bares für Rares. Das ist ja eine Hitsendung, das ZDF.
Ja, jetzt machst du aber, finde ich, qualitativ schon echt einen Schnitt.
Also. Aber der Fernsehgarten ist, glaube ich, nochmal drüber, wenn man nicht alles täuscht. Also die sind wirklich das absolute Quotenmonster.
Absolut. Und soll ich dir was sagen?
Was denn?
Ich war mal im Fernsehgarten zu Gast.
Das ist nicht dein Ernst. Ja. Moment.
Ja.
Warst du im Publikum oder warst du auf der Bühne?
Nein, ich war nicht mal auf, also ich war auf der Bühne.
Nein.
Ja.
Wie furchtbar.
Ja, nein, das war großartig. Das ist einer der schönsten Sonntage in meinem Leben gewesen. Wirklich, doch. Und zwar habe ich damals für ZDF Neo eine Quiz-Sendung moderiert, 40 Folgen lang Thekenquizzer. War so eine Quiz-Sendung, die kam, hat niemand gesehen, aber es hat großen Spaß gemacht, das zu tun.
Doch, ich erinnere mich, jede Folge aufgezeichnet.
Ja, natürlich.
Auf VHS.
Und
ist schon länger her.
Und da sollte ich eine sogenannte Cross-Promo machen.
Ja, mit dem Fahrrad.
Ja, genau. Und bin dahin und sollte also Werbung für diese Quiz-Sendung machen.
Ja.
Und an dem Tag haben sie das große Oktoberfest gefeiert. Und ich war in dieser Sendung mit Pierre Kusmak.
Mhm.
Und diese Brasilianerin, ich komme nicht mehr auf den Namen, eine Sängerin, Fernanda Brandão, so in die Richtung, genau.
Wer?
Und Toni Marshall.
Nein!
Ja.
Schöne Maid, hast du heute für mich Zeit?
Ja, okay. Das, also ich weiß nicht, ich bin einerseits fasziniert, andererseits ein bisschen schockiert, dass es jetzt so funktioniert hat. Und mit denen hast du zusammen auf der Bühne gestanden.
Genau, und ich habe da irgendwelche Spiele gespielt und habe aber das Tolle war, weil die ja hier Oktoberfest gespielt haben, habe ich den ganzen Vormittag Bier getrunken. Damals habe ich noch geraucht und ich war dann quasi nach einer Dreiviertelstunde so voll, dass ich, wenn die anderen gesungen haben, bin ich immer um so eine Ecke gegangen, habe eine geraucht und dann musste es über irgendwelche Fässer laufen und ich werde nie vergessen, ich stand relativ angeschickert am Ende des Tages in einer blau-weißen Konfettiwolke. Vor mir stand Toni Marshall mit Toupet und so einem abgewetzten Lederjackett und hat Patrona Bavaria gesungen.
Wirklich?
Ja.
Vom Napalm-Duo. Napalm.
Napalm. Ich nie vergessen.
Duo. Verzeih, so. Ich hab mich versprochen.
Also deswegen Sonntag ZDF Fernsehgarten einschalten.
Ja, aber mal ehrlich, das ist doch sehr hast du da eine Nummer gespielt oder warst du wirklich einfach nur zu Gast?
Ich war einfach nur Gast. Wir mussten über irgendwelche Fässer laufen. Was man halt so macht, wenn man am Ende der Nahrungskette bei den Medien angekommen ist.
Also wie diese Gladiator-Sendung, wo du dich da irgendwie so rumhangeln musst und sowas.
Ich persönlich sehe mich ja auch tatsächlich irgendwann im RTL-Dschungelcamp. Doch.
Ja.
Entschuldigung, für mich als Niederländer kann ich mich da nahrungstechnisch nur verbessern.
Ja.
Also. Oder? Aber jetzt der Frikandel oder das andere durchgedrehte Zeug esse, das macht doch keinen Unterschied mehr. Was gibt's noch an guten Nachrichten?
Ja, sag's mir.
Was mich tatsächlich interessiert, ist Julia Klöckner.
Oh Gott.
Ich weiß, das ist jetzt stimmungsmäßig, aber ich dachte...
Also vom Fernsehgarten zur Klöckner ist eigentlich ein ganz kleiner Schritt. Also ich finde, so weit ist das nicht voneinander jetzt entfernt. Ja. Und ich muss eins sagen, immer wenn er den Namen aufbringt, er sagt ja immer, er spürt, dass es was mit mir macht. Ich bin aus Rheinland-Pfalz, ich kenne dich schon ganz, ganz lange. Das ist wirklich, dass die jetzt rein faktisch, ich kann mich da nur wiederholen, das zweithöchste Amt im Land hat und in ihrer Jobbeschreibung steht, sie soll die Würde des Parlaments sichern. Da kannst du auch Dieter Bohlen zum Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker machen. Also es macht was mit mir.
Ja. Ja. Wobei, was will Dieter Bohlen mit echten Musikern?
Ja. Gut, was will Julia Klöckner mit einem echten Parlament?
Also, aber Julia Klöckner, also deine Julia Klöckner aus, weil er kommt ja aus Rheinland-Pfalz, die ist jetzt an entscheidender Stelle im Bundestag und ich habe in den letzten Wochen den Instagram-Kanal von ihr sehr aufmerksam verfolgt.
Sollte man tun. Sie löscht ganz gerne mal was man hinterher noch brauchen kann.
Und mein Eindruck ist inzwischen so ein bisschen, Julia Klöckner ist so ein bisschen die Frauke Ludewig unter den Chiara Ohofens geworden. Das ist, du siehst da nur
weil
so
immer
leicht...
Weil sie immer eine dicke Lippe riskiert. Ja.
Du siehst bei
für bunte Leser war das ein Scherz jetzt.
Du siehst bei ihr nur so Lifestyle-Bilder. Und sie jet-settet durch die Welt herum und hat jetzt, und deswegen komme ich auf sie zu sprechen, diese Woche den Mitarbeitern vom Bundestag verboten, offiziell, also können sie am CSD teilnehmen, aber offiziell darf der Bundestag nicht am CSD teilnehmen und sie will auch keine Flagge mehr hissen. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, was denkst du darüber?
Ich habe gekotzt, als ich das gelesen habe, weil das natürlich, ja, sie begründet das ja auch so, dass sie sagt, ja, dieses Neutralitätsgebot, und
ganz kurz, da haben Sie den allerersten Auftritt an dem Tag, wo sie Bundestagspräsidentin geworden ist, von ihr bei Maischberger gesehen? Da saß sie 9 Minuten bei Maischberger und hat auf jede Frage geantwortet. Das Neutralitätsgebot der Bundestagspräsidentin erlaubt mir nicht, auf diese Frage zu antworten.
Ja, das ist wie in amerikanischen Filmen, wenn sie sich auf the fifth bleeden.
Mach's doch auf Deutsch.
Ja, nein, ich weiß nicht, was das heißt.
Also, Fünfte.
Wenn sie den
das
fünften,
ist doch so schwierig
für den
ist
fünften,
es in diesem Land. Ich schaff's doch von Holländisch
das,
auf Deutsch
das
auch.
Ist also, doch, steht im Duden. Ja.
The fifth. Was heißt nochmal The Fifth?
Ich will The Fifth bleeden. Entschuldigen Sie, Herr Richter, ich möchte The Fifth bleeden. Also wo du etwas, wo du sagst, damit, du möchtest dich selber nicht belasten, deswegen hältst du die Schnauze. Das war so ein bisschen der Vibe, den ich hatte an dem Abend, als ich dazu Gast
war. So, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nein, überhaupt nicht. Wenn sie sagt Neutralitätsgebot, ja, und dann, wenn du das gelesen hast, dann wurde sie ja wohl in einer internen Sitzung gefragt, aber was ist da mit dem Kreuzen an der Wand?
Genau, und da habe ich das wörtliche Zitat vorhin extra noch auf. Also es ging darum, die Mitarbeiter, die teilnehmen wollten, hatten dann eine Mitarbeiterversammlung. Mhm. Und da wurde sie dann eben gefragt, weil in dieser Mitarbeiterversammlung, in diesem Raum, hing hinten an der Wand ein großes Holzkreuz. Mhm. So, und da hat dann einer der Mitarbeiter gefragt, naja, also wie verträgt es sich dann mit dem Neutralitätsgebot des Bundestages, wenn jetzt hinter Ihnen dieses Kreuz hängt? Und daraufhin hat Klöckner 1:1 wörtliches Zitat gesagt, ohne das Kreuz gäbe es die offene Gesellschaft, wie wir sie heute in Deutschland haben, nicht. Es war mir auch neu, dass wir die Gleichberechtigung der katholischen Kirche zu verdanken haben.
Ja, absolut.
Sensationell.
Aber auf eine etwas ernstere Note, ich beobachte halt diesen Trend, das ist ja auch was aus den USA rüberschwappt, wie vieles, was hier dankend aufgenommen wird in manchen Kreisen, dass dann so ein Neutralitätsgebot, das nimmt man dann, wenn es recht ist.
Ja.
Und wenn es dann nicht mehr so recht ist, dann sagt man, nö, also das wollen wir nicht. Ja, das ist wie dieses Free Speech Gelaber, was du hörst, gerade auch von Trump und Kollegen, wir kommen später noch auf ihn zu sprechen, das dann an der Stelle endet, wo man dann auf einmal irgendwelche Bücher verbietet, weil man dann auch nicht will, dass das dann irgendwie stattfindet. Das ist sowas, was mich wirklich wütend macht, wo ich so denke, das kann es irgendwie nicht sein. Ja, und vor allem eine Person, die an dieser Position ist, an der sie gerade ist, dass sie so plump agiert, ich meine, dass sie plump agiert, war mir klar, aber das ist so schnell und so viel, ist damit nicht gerechnet. Obwohl doch.
Entschuldigung. Ja, und ich finde, wenn sie selber...
Ja, vielen Dank. Ja.
Wenn sie selber das Neutralitätsgebot auch beherzigen würde, dann hätte sie ja nicht nur Nestle, sondern auch Unilever auf dem Shirt stehen. Also, das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Ja.
So. Aber sie jettet auch viel durch die Gegend. Sie war jetzt schon ein paar Mal in Frankreich und so. Also ich finde sie eigentlich, glaube ich, ist Bundestagspräsidentin für sie nur ein Zwischenschritt, weil ich glaube, Klöckner wird unsere erste Bundespräsidentin.
Jetzt direkt?
So, da haben wir die Stimmung da, wo wir sie haben wollten.
Ja.
Ja. Doch, sie hat sich ja selber schon so dafür eingesetzt und sagte, jetzt wäre es auch mal an der Zeit. Und vielleicht macht sie auch parallel irgendwie noch, weiß ich nicht, Vizekanzlerin, Außenministerin, die kann das.
Ja, also, na mal so, sie wird sich zutrauen. So weit würde ich mal gehen, ja.
Naja, aber entschuldige mal.
Da gehe ich mit.
Aber nichts anderes musst du ja in der CDU können. Du musst dir selber was zutrauen, an dem du dann dementsprechend scheitern kannst.
Womit wir im Grunde beim ersten Zitat dort sind.
Zitatort.
So, wir machen heute im allerersten Zitatort, machen wir quasi wirklich, ich kann es nicht anders sagen, Investigativjournalismus. Ja, ich bin auch innerlich in so einer Stimmung, ich habe wirklich, also meine innere Stimmung kann jemand aus dem Bundestag sehr gut auf den Punkt bringen, und zwar ist es der Kollege Fahle, Robert Fahle, früher AfD, jetzt fraktionslos, und der bringt meine aktuelle Stimmung, finde ich, extrem auf den Punkt.
Sehr geehrte Damen und Herren, der Sumpf ist grenzenlos. Schauen Sie mal ins Manager-Magazin. Ich habe den Artikel hier, ich kann aus Zeitgründen nichts dazu sagen im Einzelnen. Lesen Sie mal da sowas. Da ist eine Grafik drin. Das Herr sehen
Kollege,
wir doch.
Sie müssen jetzt zum Schluss kommen. Sie haben einen Präsidenten, der Sie jetzt bitte zum Schluss
Das muss beendet werden,
ja,
Leute.
Ihre Rede muss jetzt auch beendet werden.
Mündlich aufräumen.
Das ist meine innere Stimmung. Das ist wirklich meine innere Stimmung.
Wolfgang Kubicki oder der Fahle?
Nee, Fahle.
Fahle, ach so.
Fahle, dieser Sumpf, der muss aufgeräumt werden. Denn heute, und da bin ich sehr froh drüber, heute geht es um eine Partei, die sich wie keine andere die Aufklärung von Filz auf die Fahne geschrieben hat. Die CDU.
Ja.
Ja. Ja, sie lachen. Sie verkennen die politischen Realitäten. Das ist die Transparenzpartei. Und damit wir gerade mal so ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommen, hören wir jetzt mal, was der ich bin Riesenfan von Tilman Kuban.
Oh ja.
Ja. Für mich der Grund, sich...
Ist er noch bei der Jungen Union?
Die können, nein.
Die können doch bis 50, können die doch bei der Jungen Union bleiben. Das ist doch jung für die Union.
Tilman Kuban, wenn ich den sehe, löst es bei mir so einen inneren Reflex aus, dass ich mir einen Traktor kaufen will. Das ist... Wenn ich den sehe, will ich mir einen Traktor kaufen. So, also, wir kommen zur Transparenzpartei. Und der Kollege Tilman Kuban, ja, auch eine der federführenden Fahnen der Aufklärung, da hören wir jetzt mal bitte einmal, was er zu der wahnsinnigen Filz-Affäre, wir erinnern uns, Robert Habeck.
Ja.
Hatte die halbe Familie im Wirtschaftsministerium drin, die CDU war an der Spitze. Und wir hören mal bitte, was Kuban damals über Greichen und die Filz-Affäre der Grünen gesagt hat.
Über die Transparenz, dass sie nicht die Öffentlichkeit zulassen und das gleich zweimal ausschließen, das ist ein Verhalten, das ist einer Transparenzpartei, wie sie sich selber nennen, nicht würdig. Sie predigen den Wein, den sie am Ende trinken, aber sie haben nur das Wasser getrunken, sie haben nur das Wasser gepredigt und den Wein getrunken.
Sie predigen den Wein, den sie am Ende trinken?
Ja. Und nie sind die Grünen besser beschrieben worden. Sie predigen den Wein, den sie am Ende selber trinken.
Das lasse ich mir auf dem T-Shirt drucken. Was für ein geiles Wandtattoo. Für Ikea kannst du über die Kaffeemaschine kleben. Das ist ja der Hammer.
Sie predigen den Wein, den sie am Ende trinken. Natürlich, so. Also, das ist die Stimmung in der CDU zwecks Aufklärung. Und dann gibt's noch jemanden, wo man wirklich sagen muss, wenn es um Aufklärung und Transparenz geht, dann darf er nicht fehlen. Jens Spahn.
Ja, ja, die Speerspitze der Aufklärung.
Absolut. Und auch er hat sich sehr detailliert zur Greichen-Affäre geäußert.
Ich kann nur eins sagen, solange das nicht aufgelöst wird, solange Patrick Greichen die Verantwortung behält für die Klimaschutzpolitik in Deutschland, wird Vertrauen darin nicht zurückkommen, weil das Gefühl da ist, dass da im Ende, und das ist ja das, was deutlich geworden ist, das finde ich ja viel spannender, ein Netzwerk, ein über Jahre gewachsenes Netzwerk von Ideologen, engstirnig, einseitig, übergriffig.
Ja, und an der Stelle, weißt du, was mir eben, jetzt ein schöner Kabarettwitz eingefallen. Weißt du, was in Greichen drinsteckt? Reiche. Wirtschaft, egal. Nee, ist gefloppt. Schneid mal raus. Aber ich wollte es nur mal sagen, ja.
Ich würde es auch nicht als Witz bezeichnen Stelle, sondern eher als aphoristische Nebenbemerkung.
Ja, als kleine Sottise.
Absolut.
Ja. Als Bonbon aus meinem Oeuvre.
Ja. Ja, kümmern wir uns gleich mal um dein Oeuvre.
Ja, komm. Aber eben, wenigstens.
Wenn du jetzt mit Litauisch hier anfängst. Ja. Also, Jens Spahn hat sich da sehr detailliert. Man hat gemerkt, ja, er will was. Und Jens Spahn, muss man auch einfach sagen, ist einfach ein hochmoralischer Politiker, ja, dem es immer um die Wahrheit geht.
Ja,
wir hören es jetzt nochmal. Wir hören es jetzt nochmal. Bitte.
Und deswegen finde ich, sollte man diese Märchen, die man da erzählt, wie das alles mal aussieht, wie das alles funktioniert, vielleicht einfach mal etwas ehrlicher. Es zählt ja nicht die gute Absicht, sondern das gute Ergebnis.
So,
grüne Politik ist sehr getragen von der guten Absicht. Mhm. Ich finde aber wichtiger das gute Ergebnis.
Ja, ja, so. Und da
ist
wollen
ganz
wir
schlecht
doch,
gealtert, ganz genau. Schlecht gealtert.
Na, aber an diesem Satz wollen wir doch heute Abend mal Jens Spahn messen.
Unbedingt.
Ja, für ihn ist wichtig das Ergebnis.
Und vor allem auch, ist ja auch, glaube ich, ein CDU-Satz, entscheidend ist, was hinten rauskommt.
Absolut, ja. So, und damit sind wir bei Spahns bisher größten Meisterstück angekommen. Und zwar Papa Ante Portas, die FFP2 Edition.
Ja.
Ja. Jens Spahn. Und ich möchte, dass wenn wir jetzt gleich über all diese Sachen, wir gehen jetzt auch ein bisschen in die Fakten rein, ich möchte, dass Sie immer diesen Satz von ihm im Hinterkopf haben mit der Wahrheit und der Transparenz. Ja? Kurz als Hintergrund, Jens Spahn hat 5,7 Milliarden Masken für 5,9 Milliarden Euro gekauft. Ja, da muss man wirklich sagen, dagegen ist die Ausländermeute vom Scheuer wegen Kindergeburtstag.
Ja, ja, ja.
Und was ich sehr schön fand, warum Spahn überteuerte Masken gekauft hat, beschreibt der Bundesrechnungshof so, das finde ich sehr schön, Zitat, die Berechnungen beruhten auf sachfremden und unrealistischen Annahmen. Ja. Jens Spahn hat einfach mehr Chaos verursacht als ein positiver Corona-Test im Altenheim. So, damit wir aber jetzt alle mal auf den gleichen Stand kommen. Es ist in dieser Woche rausgekommen oder letzte Woche rausgekommen, dass es einen Sudhof-Bericht gibt. Das war eine ehemalige parlamentarische Staatssekretärin der SPD, die dann im Gesundheitsministerium von Karl Lauterbach beauftragt wurde, das ganze Ding mal aufzuarbeiten. Das Ding wurde extra auch vor der Wahl nicht veröffentlicht, weil man eben nicht wollte, dass es so aussieht, als ob die SPD kurz vor Ende der CDU noch einen auswischen will, weil die damals natürlich schon gerochen haben, sie werden uns brauchen. So, und jetzt gibt es also diesen Sudhof-Bericht und das ist der aktuelle Stand. Und dieser Untersuchungsbericht wurde von Nina Wagen, das ist die aktuelle Gesundheitsministerin, zur Verschlusssache erklärt. Und wir hören jetzt einmal, was so grob in diesem Sudhof-Bericht drinsteht, damit wir mal alle gemeinsam so einen Stand der Dinge haben.
Sudhof war im vergangenen Jahr von Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach beauftragt worden, nachdem der Bundesrechnungshof die Beschaffungsvorgänge für Masken und Schutzausrüstungen während der Corona-Pandemie als überteuert kritisiert hatte, auch mit dem Hinweis, dass die Vorgänge vielfach unzureichend dokumentiert wurden. Dabei geht es bereits vor Gericht um über 2,3 Milliarden Euro für Corona-Masken, die Gesundheitsminister Jens Spahn in einem Open-House-Verfahren 2020 zu einem festen Preis pro Stück bestellt hatte und dann doch nicht abnehmen wollte, weshalb mehr als 100 Kläger Entschädigung verlangen. Spahn selbst hatte den Preis auf 4,50 Euro pro Stück hochgesetzt, um die Versorgung zu garantieren, obwohl die Fachabteilung im Ministerium für einen Preis unter knapp 3 Euro plädiert hatte. Ja. Und es geht um Spahns Beziehungen zu einem Logistikunternehmen aus Westfalen, für das sich der Minister persönlich eingesetzt hatte, das aber mit Beschaffung und Verteilung der Masken überfordert war.
Ja, und Open House war ja schon eine schlechte Idee damals bei Partys im Jugendzentrum.
Ja. Ja, ich finde, Open House klingt auch irgendwie für mich eher nach einem Swingerclub am Dorfausgang. Ja, aber
alles kann, nichts muss.
Ja.
Ja, heute sind die roten Lampen an.
Und das Interessante ist ja, dass dieses Open-House-Verfahren, wir kommen da später auch noch drauf, so dermaßen aus dem Ruder gelaufen ist, dass Jens Spahn später auch noch für zusätzlich 10 Millionen Euro die Beraterfirma Ernst & Young engagiert hat, die dann da Ordnung reinbringen sollten. Aber
Open House, erklärst du das noch oder sollen wir es kurz?
Nee, das machen wir später. Wir kommen später nochmal drauf. Das ist jetzt nur so, dass ich mal so grob den Stand von diesem Sudhof-Bericht haben. So, das ist also jetzt in den letzten Tagen an die Öffentlichkeit gekommen und die Vorwürfe, die ja draußen sind, sind ja sehr detailliert. Ne? Man hört Fiege, man hört Masken viel zu teuer. So. Aber Jens Spahn, für den ist ja das Ergebnis wichtig und Transparenz und Wahrheit. Deswegen geht der natürlich sofort ins Fernsehen und reagiert auf die Vorwürfe, so wie Jens Spahn halt auf Vorwürfe reagiert.
Das Problem ist, Frau Engelke, ich kenne ja diesen Bericht gar nicht. Wir sind jetzt in der Aufarbeitung der Pandemie auf dem Niveau angekommen, dass ich persönliche Wertungen einer Ampelstaatssekretärin, einer ehemaligen Ampelstaatssekretärin aus den Medien erfahre. Ich kenne den Kontext nicht. Deswegen bin ich sehr dafür, dass wir sehr zügig eine Enquete einsetzen im Deutschen Bundestag, idealerweise noch vor der Sommerpause. Die Ampel hat über 3 Jahre diese Aufarbeitung nicht begonnen. Wir sollten systematisch aufarbeiten. Dann sind wir auch nicht auf einzelne Wertungen einzelner Personen angewiesen.
Es ist der Knaller, oder? Wie er schafft, in so einem kurzen Ding andere Leute noch zu diskreditieren. Er sagt, der Bericht total subjektiv, wir brauchen eine Enquete, Untersuchungsausschuss will er natürlich vermeiden. Ich finde es so faszinierend, wie der innerhalb kürzester Zeit Fakten verdreht, ohne auf irgendetwas einzugehen.
Ja, und mit diesem Blick, dieser starre Blick, den er dabei immer hat, also das ist wirklich, das musste er auch erstmal schaffen. Ja? Ja. Wirklich dann sich, oh, eben fliegt hier gerade ein, der Jens Spahn wird gerade gebracht.
Er will auch nochmal hier live auf die Vorwürfe reagieren.
Ja, ja, ja.
Ich finde auch toll, dass er den Bericht nicht kennt. Und dass er also auch wirklich die ganze Zeit sagt, ey, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da los ist.
Er kann sich wahrscheinlich gar nicht erklären, worum es geht.
Nein!
Ja, er war.
Und pass auf! Und deswegen hat die Moderatorin einen super Vorschlag.
Gesundheitsministerin jetzt ist von der CDU, Nina Wagen, bitten Sie die doch einfach, Ihnen eine Kopie des Berichts zu geben. Dann wissen Sie, was drinsteht.
Ich möchte nicht bevorzugt behandelt werden, das wäre ein Schlag. Die nächste Schlagzeile dann bei Ihnen online. Ich möchte einfach, dass das Ministerium jetzt diesen Bericht auswertet, so wie es das angekündigt hat. Geben Sie der Frau Ministerin die Chance und dass sie dann den Bundestag so informiert, wie sie es gesagt hat. Ich möchte da an keiner Stelle bevorzugt werden.
Das ist für mich meine Ausrede der Zukunft.
Das ist ja wie, wenn du von der Polizei angehalten wirst, die kriegen die Knollen. Nee, ich will nicht bevorzugt werden. Nein, nein, geben Sie den ruhig mal wem anders. Also ja, ich, um Gottes Willen, nein. Ja,
ja, bis vor Gericht, Haftstrafe. Nein, ich möchte nicht bevorzugt behandelt werden. Ja, es ist Wahnsinn und jetzt wird es nämlich interessant, weil jetzt müssen wir ganz genau zuhören, denn Spahn kennt ja den Bericht nicht. Sagt er, hat keine Ahnung, was da, also er kann sich auch nicht vorstellen, was da wohl drinstehen könnte oder um welches Thema es gehen könnte, weiß er nicht. So, und er will nicht bevorzugt behandelt werden, aber ich finde, dafür, dass er keine Ahnung hat, was in diesem Bericht drinsteht, ist er doch relativ gut informiert.
All die Dinge, die gerade übrigens öffentlich werden, habe ich selbst in meinem Buch schon beschrieben. Also da ist auch nichts Geheimes dran. Was neu ist, sind die subjektiven Wertungen einer einzelnen Person.
Da macht er noch umgehen. Schön Werbung für sein Buch. Da muss man hingehen. In seiner Verteidigung sagen, ich habe übrigens ein Buch rausgebracht. Noch gibt's bei Amazon, können Sie kaufen. Ja, ich meine,
das ist doch geniale politische Kommunikation.
Wahnsinn, da kannst du eigentlich was von... Eigentlich muss man das bewundernd fast äußern, wie er sich da schon darum windet und immer noch für sich den Vorteil rausholt. Andere in die Pfanne hauen, ja, während er mit Vorwürfen gegen sich konfrontiert ist und noch Werbung machen für Produkte, die er entwickelt. Das schafft nur er. Das schafft nur er. Ja,
ja, also ich finde es auch völlig faszinierend und Jens Spahn wäre nicht Jens Spahn und er ist ja, man merkt schon, er ist jetzt ein bisschen unter Druck gekommen, ja. Er geht gerade auch wirklich in jede Talkshow, die er kriegen kann. Ich glaube, gestern war er dann auch noch mal Lanz oder vorgestern, ich weiß nicht, wann ich es gesehen habe. Und ich finde, was ich bei ihm wirklich so auch von der Charakteristik dieses Menschen so spannend finde, wie er immer anstatt sich zu äußern oder irgendwas Inhaltliches zu bieten, immer sofort auch in den Gegenangriff geht. Also er sagt sofort, die subjektiven Äußerungen einer SPD, also es wird alles erstmal, dass diese ganzen Fakten, die er geliefert bekommt, die kann man ja gar nicht so wirklich ernst nehmen. Und deswegen hat er sich dann auch auf Instagram geäußert. Und Jens Spahn wäre einfach nicht Jens Spahn, wenn er nicht gleichzeitig alle beleidigen könnte, die Fragen haben.
Ich finde es ehrlich gesagt eher abschneidend, was einige Kollegen hier im Bundestag machen, dieses Geraune darüber, es hätte vielleicht noch irgendwas anderes gegeben, man müsste sich doch mal erklären. Das ist so, als wenn du deinem Nachbarn sagst, erklär dich mal, dass du deine Kinder nicht schlägst. Das ist ein Vorwurf, gegen den man sich schwer wehren kann.
Also, was für ein Vergleich, oder? Erklär dir mal, dass deine Kinder nicht schlägst. Also wenn die Metapher wirklich übertragen willst auf Jens Spahn, dann müsste die Frage tatsächlich gestellt werden, wenn deine Kinder blaue Flecken haben, dann halte ich diese Frage tatsächlich für berechtigt.
Ja. Und also was? Ansonsten könnte man die Kinder ja auch einfach getrennt von den Eltern befragen.
Ja. Ich komme mit der Metapher nicht weiter an der Stelle.
Ich würde sagen, das war meine Metapher für Untersuchungsausschuss. Aber du brauchst heute ein bisschen länger.
Ich brauche ein bisschen,
das ist für mich völlig okay. So, also das ist der aktuelle Stand. Und jetzt steigen wir noch mal ganz kurz in die Historie ein. Denn, was man nicht vergessen darf, Deutschland brauchte damals wirklich sehr dringend Masken. Und es war ja auch interessant, am Anfang hieß es ja, ja, das wird nicht so lange dauern. Dann hieß es, wir haben keine Masken. Dann haben sie zwischenzeitlich gesagt, wir brauchen keine Masken. Das haben sie aber nur gesagt, weil sie keine Masken hatten. So, und dann gab es also dieses Open-House-Verfahren, um diese Masken zu beschaffen. Und da wären eigentlich andere, unter anderem das Innenministerium, die Beschaffungsämter für zuständig gewesen. Aber Jens Spahn in seiner Bescheidenheit hat damals schon erkannt, das muss einer machen, der Ahnung hat.
Das Problem war damals, dass die Beschaffungsämter des Bundes im Innen-, im Verteidigungsministerium einfach keine Masken rangeschafft haben auf dem herkömmlichen Weg. Die sind vielleicht dazu geeignet gewesen, Munition oder Dienstwagen im vergaberechtlichen normalen Verfahren in Friedenszeiten zu besorgen. Masken in der Krise, wenn auf der ganzen Welt knapp, das hat einfach nicht geklappt. Und dann haben wir im Ministerium gesagt, ja, dann besorgen wir, das war übrigens eine Entscheidung des Kabinetts, das war nicht meine Entscheidung ganz persönlich, dass das Gesundheitsministerium nun beschafft. Und es wäre ja auch komisch, wenn in der Jahrhundert-Gesundheitskrise der Gesundheitsminister und das Gesundheitsministerium dann nicht aktiv werden würden.
Du musst mir sagen, wenn ich da vorausgreife, ja, aber soweit ich es weiß, gab es durchaus Pläne, die in deren Schubladen lagen.
Absolut, die waren vorbereitet.
Die hatten auch Deals, ja, mit Logistikern,
absolut.
Ich glaube DHL oder was. Die
haben, das kommt gesagt, später noch, ja.
Ja genau, das ist unser täglich Brot, na ja, logisch hätten wir das machen können.
Natürlich.
Ja, also es ist, Es ist irre.
Nein, er wusste einfach, er kann's und deswegen hat er dann anschließend für über 5 Milliarden Euro, über 5 Milliarden Masken, wovon dann später auch noch 800 Millionen verbrannt werden wollten, was ja auch noch rauskam später war, dass sie diese 800 Millionen, die wegen Ablaufdatum verbrannt werden sollten, die wollten sie ursprünglich dann noch an Obdachlose verteilen. Also es war schon gut, dass wirklich so ein Fachmann wie Jens Spahn an der Geschichte dran war und deswegen war es logisch, es gab dieses Open-House-Verfahren und jetzt hören wir einmal, wie dieses Open-House-Verfahren, weil das ist gigantisch geil, wie das funktioniert hat.
Das Bundesgesundheitsministerium verspricht jedem, der bis zum 30. April mindestens 25.000 Masken liefern kann, die Masken in unbegrenzter Menge abzunehmen, für 4,50 Euro pro FFP2-Maske. Das Ministerium wird mit Angeboten überflutet, beendet deshalb die Ausschreibung vorzeitig. Daneben schließt das Ministerium Direktverträge mit verschiedenen Unternehmen, ohne Ausschreibung. Erstaunlich, auch dann noch, als der errechnete Maskenbedarf längst mehr als gedeckt war.
Jetzt weiß ich, wie ich die nächste Getränkebestellung bei uns aufhebe zu Hause. Da mache ich ein Open-House-Verfahren. Da sage ich, ja, ihr liefert mir alles, was ihr liefern könnt. Ich nehm's.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, also wer kommt auf die Idee zu sagen, ihr könnt uns liefern, so viel wie ihr wollt, wir nehmen es auf jeden Fall ab?
Jens Spahn. Ja, der kommt auf die Idee.
Und natürlich, und das muss man an der Stelle auch mal, finde ich, erwähnen, war das ja auch ein sehr interessantes Konglomerat von Händlern, die da plötzlich auftauchten. Denn das ist ja die andere Seite der Medaille, dass plötzlich im Prinzip jeder, der irgendwie Masken beschaffen konnte, dachte, jetzt kann ich Geld verdienen. Und deswegen hören wir an der Stelle mal einen Maskenhändler im O-Ton, weil die Einstellung finde ich auch ganz interessant.
Ich glaube, Deiters war auch dabei. Ja, egal.
Die Preise waren sehr verlogen gewesen. Ja, 4,50 Euro für eine Maske. So viel hätte im Prinzip kein anderer mir geboten gehabt. Dachte ich, okay, nimm mal mit.
Ja, dem Mann kann man jetzt keinen Vorwurf machen an der Stelle, ja?
Naja, also ich finde schon, in so einer Krise findest du das nicht so ein bisschen, dass man denkt, ja, jetzt habe ich ja so ein paar Kontakte nach China, da bestellen wir mal 100.000, die muss er ja eh nehmen. Ja, also überleg mal, auch Tandler von der CSU, die haben alle, die Kollegin Tandler, die kommt jetzt in der Strecke nicht mehr so richtig vor, weil wir nicht so viel, wahnsinnig viel Zeit haben, der haben sie ja teilweise die Masken für 9 Euro das Stück abgekauft.
Das waren aber auch sehr schöne Masken. Ja. Ja. Das waren so venezianische.
Ja, und sie hat sich eine Provision von 48 Millionen Euro für die Vermittlung auf die Tasche gepellt. Also es war schon spannend, also deswegen darf man die Maskenhändler, glaube ich, nicht ganz rauslassen. Und man kann festhalten, dieses Open-House-Verfahren war der Punkt, wo Jens Spahn im Prinzip völlig die Kontrolle verloren hat. Hat für knapp 10 Millionen Euro die Unternehmensberatung noch engagiert, und zwar Ernst & Young, die ja schon bei Wirecard bewiesen haben, dass sie nie rechnen können. Und weil das Ganze ein Open-House ist, wurde selbstverständlich auch völlig ohne öffentliche Ausschreibung engagiert. Und der Präsident des Bundesrechnungshofes fasst es jetzt für uns nochmal schön zusammen.
Das ganze Projekt ist dann völlig aus dem Ruder gelaufen und man hat auf verschiedenen Wegen alles zusammengekauft, was irgendwie zu bekommen war. Und wir haben natürlich alle Verständnis für eine gewisse Überbeschaffung auch, aber nicht in dieser Menge. Und interessant ist, dass das eine Verfahren, das Open-House-Verfahren, im April beendet worden ist, aber man danach auf anderen Wegen noch weitergemacht hat und diese Riesenmenge beschafft hat. Das ist auch ein wenig rätselhaft für uns.
Das war für alle ein bisschen.
Ich versuche es heute noch zu entschlüsseln, ja.
So, also die Nummer war schon sehr extrem. Und wer jetzt denkt, das war's, mitnichten. Denn jetzt kommen wir zum letzten Puzzleteil im Maskenuniversum von Jens Spahn, die Firma Fiege. Nicht das Bochumer Bier.
Auch nicht der Pfarrer, das war Jürgen Fliege, nicht Fiege. Ja, ganz wichtig zu wissen.
Was macht der eigentlich?
Das ist eine gute Frage, ja. Maskenhändler, ich habe keine Ahnung. Ja. Nein, ich weiß es nicht.
Ich habe den irgendwann mal nochmal auf TikTok oder Instagram gesehen, da hat er, glaube ich, Wasser gesegnet. Man müsste wirklich, den gucken wir uns nochmal an, Jürgen Fliege. Weiß jemand von Ihnen, was der inzwischen beruflich macht? Exorzisten?
Aber in was für Bereich wohnt er, dass man das Wasser segnen muss, bevor man es trinken kann? Also ist das irgendwie sowas?
Vielleicht besonders kalkhaltig.
Ja, warte. Maria Lach.
Ja. Ja, ich. So, also wir kommen zum letzten Puzzleteil, die Firma Fiege. Denn Millionen von Masken kamen plötzlich an. Zig hundert Händler haben gesagt, wir liefern euch innerhalb der nächsten Tage 200.000 Stück. Also völliges Chaos. Und in dieser Situation hat Jens Spahn darauf bestanden, dass die gesamte Maskenlogistik ein Transportunternehmen aus seiner Heimat übernimmt. Obwohl zum gleichen Zeitpunkt DHL zum Beispiel schon gesagt hat, ja Leute, also Pakete verschicken machen wir schon auch öfters
mal. Ab und an,
ja. Genau. Wir hätten eine Logistik. Nein, Jens Spahn hat das Ding jetzt in die Hand genommen, der weiß, wie es geht. Schenker hat gesagt, naja, also so, also Container, also machen wir. Nein, Jens Spahn hat gute Kontakte. Und also ein Unternehmen aus seiner Region, nicht aus seinem Wahlkreis, aus seiner Region, hat die komplette Maskenlogistik übernommen. Und obwohl, und das Ganze, obwohl Spahns Ministerium überhaupt nicht zuständig war für die Logistik und alle großen Logistiker eben auch gesagt haben, wir können's. So. Und jetzt kommt der spannende Teil. Der Mitinhaber dieses Transportunternehmens Fiege war damals Präsidiumsmitglied des Wirtschaftsrats der CDU.
Und Spahns Trauzeuge.
Richtig.
Wirklich?
Nein.
Nein, aber.
Nein. Nein, wenn es sein Trauzeuge, dann wäre, dann hätte er gehen müssen.
Ja.
Stimmt. Da hätte er gehen müssen.
Ja.
Also, Präsidiumsmitglied des Wirtschaftsrats der CDU, also einer CDU-Lobbygruppe. Und mit der Mengenmaske, mit der Maskenmenge waren die völlig überfordert. Und jetzt kommt der spannende Detail. Denn Fiege durfte nicht nur die gesamte Logistik übernehmen und hat am Ende auch entschieden, welche Masken angenommen werden und welche nicht, sondern die durften auch selbst Masken an den Bund verkaufen.
Ach so, direkt vom Spediteur,
ja,
die, kommt die Maske auch.
Richtig.
Das ist doch super.
So, pass auf, und jetzt kommt das, jetzt kommt ein wahnsinnig schönes Dingen. Wir hören jetzt mal, wie ein Maskenhändler, also jemand, der auch an den Bund Masken geliefert hat, vorliest und von den Vertragskonditionen erfährt, die das Gesundheitsministerium für Spahns Heimatfirma bewilligt hat. Und jetzt hören Sie sich bitte mal die Vertragsbedingungen an.
Wir zeigen Dirk Schmidt den Fiege-Vertrag. Im Gegensatz zu ihm und den anderen Open-House-Lieferanten hat Fiege bessere Konditionen bekommen.
Wenn ich an den Passus drangehe, und da muss ich echt drüber lachen, dass geleistete Vorkasse auch dann nicht vom BMG zurückgefordert werden kann, wenn der Lieferant trotz der Vorkasse nicht oder nicht vollumfänglich liefert. Das ist ja ein Blanko. Scheck für Geld in Empfang nehmen ohne Leistung. Das gibt's nicht, das macht keiner.
Während andere Lieferanten auf eigenes Risiko Masken beschaffen mussten, übernahm das Bundesgesundheitsministerium bei Fiege das komplette wirtschaftliche Risiko.
Ja, es waren harte Zeiten damals. Ja. Also da muss man auch mal ein bisschen Verständnis... Ja.
Und deswegen kann ich auch verstehen, dass Jens Spahn jetzt sagt, er möchte da nicht bevorzugt behandelt
Nein.
werden.
Nein. Nee.
Es ist völlig irre. So, und damit die Stimmung jetzt hier richtig runtergeht, hören wir uns jetzt an, wie viel Geld Fiege verdient hat.
Allein für die Masken hat Fiege vom Bundesgesundheitsministerium 859 Millionen Euro kassiert. Dazu kam die Maskenlogistik, 126,3 Millionen, macht insgesamt knapp 1 Milliarde Euro.
Und das ist halt der Vorteil, wenn du einen Kollegen hast, der im Wirtschaftsrat der CDU sitzt. Mhm. Und ist es nicht absurd, dass jemand wie Spahn dann so mauert und sagt irgendwie, ja, das ist jetzt der subjektive Bericht einer ehemaligen SPD-Staatssekretärin?
Weißt du, was ich am absurdesten finde? Dass der immer noch ein politisches Amt innehält. Das finde ich tatsächlich vollkommen absurd.
Ja? Aber ich sag dir auch, ich habe in dieser Woche, wo ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, auch was gelernt, und zwar, dass diese Form der politischen Kommunikation funktioniert und auch langfristig funktioniert. Das heißt, dieses Verneinen von Verantwortung, dieses Nebelkerzenzünden, das funktioniert auf Strecke. Und das ist, glaube ich, das, was im Moment vielen Leuten die Freude an der Demokratie verhagelt. Das ist das, was dafür sorgt, dass das extreme Rechte weiter steigen, weil natürlich ich schon auch Also ich stelle mir immer vor, Menschen, die jeden Tag normal zur Arbeit gehen müssen und nicht wie ich den ganzen Tag Zeitung lesen können und sich die ganzen Dokus angucken können, die kriegen das ja nur am Rande mit.
Oder auf
mit.
TikTok abhängen.
Oder ja. auf TikTok abhängen.
Ja, hat schön, er tanzt sehr schön auch.
Ich kann inzwischen verstehen, dass Menschen manchmal sehr undifferenziert ja. auf Politik schimpfen. Ich finde es nicht gut, aber ich kann es emotional total verstehen. Ja. Weil ich habe bei der Recherche auch viermal in den Tisch gebissen. Und was sagt Jens Spahn? Wir erinnern uns, ziehen Sie sich bitte noch mal einmal in den Hinterkopf, das, was er ganz am Anfang über die Affäre Greichen gehört hat. Also das Ergebnis zählt, die Wahrheit, diese ganzen verlogenen Ideologen und so. Was sagt Jens Spahn, der Aufklärer, der Mann, der gerne genau wissen würde, was wohl im Sudhof-Bericht drinsteht?
Was Aber er sagt, will ja nicht bevorteilt.
Nein. Was sagt dieser Schirmherr der Transparenz? Wenn er von einem Reporter auf das Unternehmen Fiege angesprochen wird.
Ein Lieferant ist auch aus Ihrer Heimatregion, dem Münsterland, die Firma Fiege gewesen. Aber im Gegensatz zu allen anderen Lieferanten haben Sie oder wurde vom Bundesministerium Fiege von jeder Haftung quasi freigesprochen, beziehungsweise sie mussten keine Haftung übernehmen. Können Sie mir dazu die Hintergründe erläutern?
Das kann ich nicht, weil ich erstmal Ihre Grundvermutung aus meinem eigenen Wissen heraus jedenfalls nicht bestätigen oder verleugnen kann. Ich kenne die Haftungsregeln der einzelnen Verträge nicht und deswegen kann ich sie auch nicht kommentieren. Am besten fragen Sie das Bundesministerium. Die Herausforderung ist ja etwas, ich habe überhaupt keinen Zugang mehr zu all diesen Akten. Also wenn Sie Fragen haben, Bundesministerium für Gesundheit.
Ja, wir hatten schon in der Vergangenheit, als Sie noch Minister waren, ganz viele Fragen, die wurden aber nie beantwortet.
Das glaube ich nicht. Sie wurden vielleicht nicht so beantwortet, wie Sie es gerne gehabt hätten. Aber dass sie nicht beantwortet wurden, kann ich mir geradezu nicht vorstellen.
Und das ist aber die Strategie von Spahn. Der beantwortet jede Frage. Und nur halt nicht so, wie du es willst.
Ich möchte an dieser Stelle mal mein Lieblingszitat über Jens Spahn. Wir haben schon mal einen Podcast gehabt. Ich sag's gerne wieder. Im Spiegel war es, glaube ich.
Ja.
Ich lese es vor. Im Spiegel stand über Jens Spahn. Aber es ist schon erstaunlich, wie gut er das alles kann. Mit großen Augen durch seine Brille schauen, als sei da nichts. Kein Hintergedanke, kein Plan, keine Absicht. Nur ein ausdrucksloses Gesicht, das nichts verrät über das Innenleben seines Trägers. Seine Ausstrahlung als professionelle Kälte zu beschreiben, läge daneben. Denn Jens Spahn strahlt nicht einmal Kälte aus. Das wäre ja etwas. Aber da ist nichts.
So, die entscheidende Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, wird Jens Spahn das überleben? Was glaubst du?
Ja, selbstverständlich. Das sind wir uns, oder was glauben Sie? Ja? Wer glaubt, dass das für ihn so ausgeht, dass er nicht mehr in seinem Amt bleiben kann, dass er irgendwie zurücktritt? Gibt es irgendjemanden, der noch an das Gute? Nein.
Aber es macht doch wütend. Es macht ja, doch was mit einer Gesellschaft.
Mich wundert, dass die Leute hier die Stühle noch nicht angezündet haben. Weil also mir brennt.
Aber wie kriegen wir diesen Druck aus der Gesellschaft wieder raus? Weil wir werden ja, also offensichtlich macht ja Wählen dann nicht alleine Sinn, sondern es ist, da entsteht ja ein Frust auch auf Politik, der an der Stelle natürlich eben auch nicht gut für eine Demokratie ist.
Nee.
Aber was machen wir jetzt?
Satire.
Ach komm.
Ja gut, es ist wenigstens ein Ventil. Es ist nur, wird nur tatsächlich immer schwerer, weil Sie haben es gehört, wir haben teilweise nur die Aussagen vorgespielt und man hat sich schon gedacht, Mensch, das ist schon fertig. Also das ist, ja, und das macht einem einerseits, wir Kabarettistinnen und Kabarettisten sind natürlich so von so einem Grundzynismus auch geprägt und natürlich denken wir immer auch so in Materialgedanken, denken so, ach, kannst du gut verwenden, aber ich merke, dass es auch zunehmend was mit mir macht, weil man sich ja auch tagtäglich sehr viel mit diesen Inhalten auseinandersetzt und manchmal sitze ich wirklich zu Hause und denke mir, oh, ich bin drauf und dran, meinen Humor zu verlieren und das wäre blöd, weil wenn ich meinen Humor verliere, greift schon die Arbeitsunfähigkeitsversicherung Insofern, bei dir ist es genauso, Philipp, ja. Und ich kann uns allen aber nur raten, wir dürfen echt nicht den Humor verlieren und vor allem nicht den Glauben an die Demokratie. Wir aufrechten Demokraten müssen diese Demokratie einfach schützen, uns echauffieren, uns aufregen und laut werden.
Was ich übrigens auch noch ein sehr, sehr schönes Detail finde, dass er ja die ganze Zeit jetzt auch von dieser Enquete-Kommission spricht.
Das ist wie Bankett, nur ohne Essen.
Richtig, ja. Genau. Weil das wäre nämlich die Vermeidung des Untersuchungsausschusses. Jens Spahn will unbedingt die Enquete-Kommission tut nichts. Da wird doch nichts bei rauskommen. Untersuchungsausschuss wäre eine ganz andere Geschichte. Und deswegen möchte ich diesen Zitatort jetzt vielleicht auch versöhnend abschließen, quasi.
Meinst du, das klappt, versöhnlich das abzuschließen?
Ja, ja. Denn ich denke, wir werden gleich auch alle, ja, glaube ich, auch menschlich und emotional bewegt sein, wenn uns Jens Spahn jetzt einfach nochmal die Kunst des Verzeihens erklärt.
Mir geht es vor allem um die Rolle des Verzeihenden, dass wir also miteinander so eine innere Bereitschaft behalten, dem anderen zu verzeihen, zu vergeben. Also das heißt nicht über Fehler nicht reden. Manche dachten so, jetzt würden alle Fehler vertuschen. Nein, über Fehler reden, Kritik üben, ja. Aber so, dass wir, das finde ich auch ein schönes deutsches Wort, erbittlich bleiben. Dass man also schon auch sieht, dass nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt worden ist, dass versucht worden ist, jedenfalls das Richtige zu tun. Und das gilt in dieser Pandemie, glaube ich, für jeden. Jeder lag mal am Mittagstisch falsch zu einer Einschätzung zur Pandemie. Wissenschaftler mussten sich korrigieren. Journalisten hatten vielleicht mal einen Leitartikel geschrieben, der 3 Wochen später schon nicht mehr passte, und wir lagen in der Politik auch manchmal falsch.
Sich selbst verziehen?
Das, ja, auch das ist so ein bisschen in dem Buch für mich mit drin, weil es ja so Entscheidungen gibt, persönliche und politische, wo du dir denkst, hätte ich da anders entschieden, wie anders hätten manche Dinge laufen können, wie viel weniger Ärger wäre gewesen, und dann habe ich irgendwann gedacht, das bringt nichts.
Ja. Und so kannst du 5,9 Milliarden Euro aus dem Fenster blasen.
Ja, hey! Mensch, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer zu Hause, hören Sie das? Das ist die Stimmung in Dortmund! Sensationell.
Ja, und in Dortmund ist eine Stimmung, als ob Schalke gespielt hätte. Ja.
Da schreibt die Presse, in wenigen Sekunden verlor er das Publikum. Ja.
Das ist meine Grundkompetenz, mein Freund.
Ja, selbstverständlich. Wir haben in unserem Podcast, wer es noch nicht kennt, wir haben eine eigene Rubrik, die nennt sich Manöverkritik, wo wir also Feedbacks von Menschen, die den Podcast hören, verlesen oder auch einspielen, weil man kann uns auch Sprachmitteilungen schicken auf www.speakpipe.com/ggl. Bitte nicht jetzt, also später, wenn Sie Sprachnachrichten nicht so, ja, erzähl mal was. Also nicht jetzt, später können Sie das tun. Aber wir haben heute, das ist jetzt für die Hörerinnen und Hörer zu Hause wichtig, hier im Zelt eine Adresse angegeben, eine Website, wo man uns...
Einen QR-Code, den du von Hand gemalt hast.
Ja, genau, exakt. Oder wie du gesagt hast, ein holländisches Schachbrett. Ja. Und wir haben einige Fragen bekommen.
Oh,
und
echt?
Ja, ja. Und möchte hier mal so auszugsweise einige verlesen.
Okay, stell... Nein, nicht auszugsweise. Das ist jetzt... Machst du schon
wir
wieder...
Wir können nicht Zensur. Alle machen.
Ja, aber du machst jetzt schon wieder den Jens Spahn irgendwie. Das ist, ich möchte nicht bevorzugt werden. Nein, du musst auch die kritischen Fragen... an uns stellen.
Also hättest du gern das Kontroverse auch?
Ja, gut. Deswegen bin ich hier.
Okay, dann steigen wir mit dem Kontroversesten ein. Es kommt von Ute. Gibt's die Tassen auch zu kaufen? Ja, und die Antwort ist nein. Weil es existiert wirklich, außer diesen beiden Tassen existiert noch nichts.
Ja, und dass ich inzwischen überhaupt aus so einer Tasse trinken darf, weil der Kunde... Wir haben irgendwann mal, also wie gesagt, wir haben das ja jede Woche über Zoom gemacht. Und dann sitze ich irgendwann in Köln in meinem Zuhause, gucke dem Kollegen und dann sehe ich plötzlich, hat der eine grundlos gute... hält er die einfach in die Kamera, da hatte er sich selber schon so ein Tässchen gemacht. Und ich gehe ja sowieso davon aus, dass er inzwischen auch einen eigenen Merch-Shop aufgemacht hat.
Ja, ja.
Und quasi...
Im Deep Web, ja. Das ist noch deeper als das
Übrigens, was natürlich toll ist, weil heute Abend natürlich auch viele Menschen hier sind, die den Podcast noch nie gehört haben. Ja, wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, es gibt noch 31 Folgen, die Sie sich anhören können.
Ja, und wenn Sie sich beeilen, können Sie die sogar noch hören. Also, weil das endet irgendwann.
Was endet irgendwann? Der Podcast?
Die sind dann alle.
Also, ja. Das sind 31 Stunden, können Sie noch hören.
Noch, wenn Sie sich beeilen. Ich wollte noch so ein bisschen, noch ein bisschen Druck machen, ja. Und übrigens, Jens Spahn hat auch ein Buch geschrieben. Aber das jetzt nur... nebenbei.
Und aber ich würde eher den Podcast hören.
Ja, dann haben wir
was
hier noch.
Was wir übrigens auch vor kurzer Zeit erfahren haben, das fand ich auch ganz spannend.
Sie merken, wir bleiben ganz stringent am Thema.
Ja, bitte, nein, wir legen auch sofort los. Ich weiß, die Zeit rennt. Aber was ich toll finde, Sie können uns auch gerne mal schreiben, bei welchen Gelegenheiten Sie unseren Podcast hören. Denn wir haben vor einiger Zeit eine sehr interessante Zuschrift bekommen. Es gibt offensichtlich zwei Menschen in Deutschland, die hören unseren Podcast immer beim Poppen.
Ja. Das ist ihre Beischlafbegleitung, unser Podcast. Sie lachen, es ist wirklich wahr. Die haben das geschrieben, wir hören das immer, wenn wir abends ins Bett gehen und dann hören wir das und dann denken wir so, und dann kriegen wir vieles nicht mit und spulen danach zurück. Das hat wirklich... Also vielleicht eine Anregung für den einen oder anderen, ja, dass sie sagen, oh, das machen wir auch mal.
Ich glaube, das liegt an unseren Baritonstimmen. Ich finde, wir haben beide sowas von Barry White.
Ja, natürlich. Oh, my first, my last, my everything.
Oh, du,
das war mein Barry White.
Auch normal.
Bitte. My first, my last. So geht so ins Elvis-mäßige rein ein bisschen, ja. Aber
kannst du Elvis auch?
One for the money, two for the shoe. Three the red, ready, long, go, get, go, don't you. Wobei Step on my blue suede shoe.
Wobei es gerade eher so klingt wie Grönemeyer auf Englisch.
Tief im Westen. Nein, oh, um Gottes Willen. Nein, also wollte ich jetzt, nein.
Mama.
Wir sind in Dortmund, ja, um Gottes Willen. Bitte. Ja. Boom, ich komme. Okay, lass mal. Ich habe wirklich als Kind Probleme gehabt, immer so richtig mitzubekommen. Vor allem glaube ich, Sie kennen das Lied Bochum, oder? Auch wenn Sie aus Dortmund kommen. Und es gibt dieses eine Stelle. Tief im Westen. Er lispelt doch, er macht doch ein F. Er sagt doch nicht Westen. Tief im Westen. Oder? Höre ich das falsch? Achten Sie mal drauf, da können Sie es nie mehr anders hören. Ja, das sieht man bei Roland Kaiser. Ja, wenn Sie bei Santa Maria, gibt es ja diese eine, den Schritt zu wagen, da hört man eigentlich auch den Schnitzelwagen. Wirklich, also nein, nein. Hören Sie mal, Sie können nie wieder was anderes. Wir haben uns total verplaudert. Wir wollten hier die Fragen der Menschen beantworten.
Ich habe zum Beispiel auch betrunken jahrelang Grönemeyer falsch mitgesungen.
Bei was?
Ich habe immer gesungen, sie mag Musik nur, weil sie taub ist.
Ja, würde auch. Ja, ja. Das ist richtig. Ja. Sie mag Musik, Moment. Ja, okay.
So ging es mir zumindest immer mit Grönemeyer. Aber gut.
Neutralität nur, wenn sie recht ist. Das war Julia Klöckner jetzt an der Stelle, um mal wieder zurückzukommen zum Ernst des Themas. Einer muss ja hier vernünftig sein. Und wir kommen zu Ihren Fragen. Ich fliege mal durch. Hier hat jemand geschrieben mit dem Namen Ich. Ich wollte nur sagen, dass ich die eine Person war, die das Thekenquiz von Philipp damals im Fernsehen geschaut
so.
Hatte. Ja, und ich hatte Spaß dabei, ja.
Und es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, das damals zu produzieren. Wir waren immer 5 Tage...
Ja.
In einer Stadt und du hast quasi jeden Tag in einer anderen Kneipe 6 Stunden gedreht.
Okay.
Das heißt, du bist nach 3 Tagen quasi auch schon mit Grundpegel ins Set rein.
Aber war das die Idee dahinter, dass man sich betrunken hat?
Ja,
es gab
also
doch mal
von
Hugo Egon Balder gab es da mal diese Sendung, der Klüre kippt nach.
Nein, nein, das Team war betrunken, die Gäste waren alle fit.
Ach so, also quasi Reverse Ina Miller.
Ja, weil es natürlich logisch war, weil natürlich das ganze Team, und ich habe immer noch fantastische Fotos, die haben dann auch immer, es gibt doch immer diese Interviewsituationen in so Shows, wenn dann Leute gespielt haben und dann werden die nochmal getrennt voneinander befragt und da habe ich immer noch Fotos irgendwie in meiner Cloud, wo ich Kameraleute sehe, die mit einem Weizen und einer Kippe hinter einer Kamera
stehen.
Ja, und irgendwelche Leute filmen. Es war eine großartige
Zeit. Auf der anderen Seite im ZDF ganz normal. Aber, nein, war ein Scherz. Sind alle hochprofessionell. Und hier, Melania Trump hat uns geschrieben. Also zumindest ist das der Name. Wann gibt's Schnaps in der Loge, ist es unbequem. Und weißt du was? Ich finde, das klingt wie so ein Ballermann-Hit. Wann gibt's Schnaps in der Loge, ist es unbequem. Also ich könnte mir das gut vorstellen. Das sind super Ideen. Dann hier, Julia Klöckner hat geschrieben.
Aber entschuldige mal, bisher ist für mich noch nicht so wirklich. Also haben Sie grundsätzlich das Prinzip Frage verstanden?
Moment, wir haben Anmerkungen geschrieben und Lebenshilfe.
Bisher ist es ja.
Waren viele Anmerkungen bisher, ja. Dann, aber wenn du eine Frage möchtest, Lolita hat geschrieben, ist Philipp noch zu haben? So.
Nein.
Gut, das war schnell. Ja gut, das heißt ja für manche nix. Also, aber gut, nein.
Ja, bei dir in Rheinland-Pfalz vielleicht, aber... Ja,
das heißt dann Weinfest. Gut, ich, ja. Dann hier mal eine technische Frage. Willi D. aus B. hat geschrieben, warum haben E-Autos ein Gaspedal?
Super.
Ich habe es erst nicht verstanden, jetzt bin ich, jetzt ist der
Groschen gefallen. Aber du fährst doch ein E-Auto.
Ich fahre ein E-Auto.
Du fährst ein E-Auto. Sag mal, was mich immer schon mal interessiert hat, welche Marke fährst du
so,
eigentlich?
So, die nächste Frage.
Nee, weil
die nächste Frage
mich auch
ist,
für E-Autos und hab mir immer mal gedacht, weil ich mit meinem Holland-Fahrrad komme jetzt auch nicht mehr so weit.
Ich habe das Fahrzeug vor einigen Jahren gekauft.
Um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
Und habe mittlerweile sogar die Symbole abgemacht. Weil ich kenne jemanden, den ich jetzt nicht sehen möchte. Der fährt ein Auto der Marke Tesla, was mir natürlich fernliegen würde. Und ich kenne jemanden, der
so
auch ein Tesla fährt.
Wie du gerade argumentierst, ne? Bist ja. du der Jens Spahn der E-Mobilität.
Ja.
Wirklich, also.
Nein, und der hat auch ein E-Auto, einen Tesla, und dem haben sie ans Auto gepisst. Und das Interessante ist, der Tesla hat ja so einen Wächtermodus und der kann das aufzeichnen.
Ehrlich?
Der hat jetzt also wirklich ein Video von jemandem, der ihn gegen die Fahrertür, also gegen den Griff von der Fahrertür schifft. Und wer schon.
Ich finde es aber ehrlicherweise auch eine sehr seltsame Form von Protest, wenn ich das mal so sagen darf.
Naja, der hat gedacht, so wird das Ding getankt. Gut, insofern will ich das mal durchgehen lassen. Dann haben wir hier noch eine Frage. Warte mal, was nehmen wir denn hier?
Sehen Sie, schon wieder Zensur. Oh,
hier Christian hat geschrieben, wann wird Tobias endlich Ehrenmitglied der FDP?
Ja.
Ja.
Ja, das muss ich kurz den Menschen erklären, die den Podcast noch kennen. Ich habe es geschafft, innerhalb von 15 Sendungen stetig zu behaupten, Tobias Mann wäre FDP-Mitglied. Das ging so weit.
Was ferner dass, der Realität nicht sein
das
könnte.
Das würde ich nicht so sagen. Also jemand, der Tesla fährt, ist für mich schon so in diesem Spektrum, wo ich sage, na, der könnte über Pfingsten auch mal schnell nach Sylt rüber machen. So, also, ich habe ihn so lange in die FDP-Nummer reingequatscht, dass ihm inzwischen die FDP Mainz auf Instagram folgt.
Ja.
Und er Angebote bekommt.
Jetzt wirklich so, ich werde beim Bäcker
und
angesprochen.
Und das Schönste war, dass vor einiger Zeit...
ich bin auch Parteimitglied. Sowas wirklich an.
Was ich sehr schön fand, vor einiger Zeit hat ihm eine Zuschauerin nach einem Live-Auftritt geschrieben, dass sie ihn immer ganz toll gefunden hätte, aber dass sie sich nicht hätte vorstellen können, dass er FDP-Mitglied...
dass und sie mag mich jetzt nicht mehr, hat sie wirklich geschrieben.
Und dass sie wirklich schrecklich enttäuscht ist, was ich emotional total nachvollziehen kann.
Okay, hier hat ein User namens Jens Spahn, ich lese es Ihnen vor, hat geschrieben, habt ihr zu Hause zum Abreagieren einen Boxsack oder vielleicht eine Dartscheibe und wenn ja, wessen Bild hängt daran? Ja gut, Philips halt. Aber das ist, nein. An was reagierst du dich ab, Philipp?
Nein, ich gehe immer, wenn ich gearbeitet habe, recherchiert habe und so, ich gehe danach immer spazieren.
Mhm.
Und das hilft.
Also so strammer Schritt.
Nee, ganz entspannt.
Ach so, und damit reagierst du dich ab?
Ja.
Okay.
Und pöbel Leute dabei an.
Dafür,
aber das,
ja.
Bin inzwischen in meinem Viertel wirklich bekannt.
Da kommt er wieder.
Das ist der Tourette-Philipp.
Hast du mittlerweile auch am Fenster so ein Deckchen, wo du dich dann so hin und Falschparker anschreist?
Du wirst lachen, seit Corona hänge ich wirklich viel am Fenster.
Okay.
Ich habe auch, was ich früher nie hatte, ich habe plötzlich ein Interesse für meine Nachbarschaft entwickelt. Ich kenne die jetzt teilweise sogar.
Und Feldstecher schon gekauft?
Ja, also,
nein, das nicht. Was haben wir noch was in den Fragen? Eine Frage machen wir noch.
Ja.
Eine Frage haben wir. Auch schön. Von ich hoffe, es spreche ich richtig aus. Eknef? Eknew? Ja, wie auch immer. Wenn ihr mal zusammen in Urlaub fahren würdet, wohin wäre das?
Ja, ganz klar mit dir nach Sylt. In die Syltbar, wie heißt es? Sansibar?
Ja.
Und unterhalten uns mit Kubicki, deinem Amtsvorsteher. Oder?
Ja. Ja, so viel zu Ihrem Feedback. Vielen Dank für die Fragen.
Wo würdest du denn gerne mit mir in Urlaub hinfahren?
Momentan zum Ätna. Das. Damit wenigstens, da würde ich dann singen. Oh, du bist so heiß wie ein Vulkan. Sehr viele Schlagerreferenzen heute Abend. Das tut mir leid, aber ich bin ein Kind der 70er Jahre und meine Eltern haben sehr viel Schlagerradio
aber
gehört.
Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich in unserer im Podcast mal irgendwie was Musikalisches einbauen, dass du da mal, sagen wir mal, dein Resttalent irgendwie auch noch mehr einbringen kannst.
Ja, das sehen Sie, damit muss ich klarkommen.
Zitatort.
Achtung, redaktioneller Hinweis. Die Show wurde am 20. Juni, also vor dem Angriff der US-Armee auf die iranischen Atomanlagen, aufgenommen.
Wir bleiben jetzt auch beim zweiten Zitat dort sprachlich ungefähr da, wo wir eben aufgehört haben. Wir kommen zu Donald Trump. Woohoo!
Donald Trump. Der Jens Spahn von Amerika.
Ja, okay. Naja, ja, vielleicht tut man da auch Jens Spahn ein bisschen Unrecht. Aber es ist so, Donald Trump ist ja wirklich für uns satirisch sehr, sehr schwer nur zu bearbeiten, weil wenn jemand zwischen nah an der eigenen Karikatur ist, musst du schon nichts mehr zeichnen. Und es ist tatsächlich so, dass es war eine Schlagzeile jetzt da habe ich online gesehen. Und wenn es nicht so ein ernstes Thema wäre, ja, dann müsste man lachen, weil die Schlagzeile, die ich gesehen habe, die lautet: Donald Trump kann sich Putin als Vermittler zwischen Israel und dem Iran vorstellen.
Absolut, ja. Ist ja, Entschuldigung, Putin ist ja der letzte Völkerrechtler, der uns geblieben ist.
Das ist also schon, und er twittert sich ja auch um Kopf und Kragen, und jeder hat sich gefragt, ist die USA jetzt beteiligt an diesem Angriff auf den Iran? Ist sie es nicht? Jetzt heißt es irgendwie, er will mal gucken, der Trump, und wie es in zwei Wochen aussieht. Naja, also man spürt momentan, dass Donald Trump auch einen Überblick hat über die Welt und er auch immer ein Gefühl dafür hat, was die Menschen gerade brauchen. Was vor allem auch die Menschen in Amerika gerade brauchen. Und da ist natürlich völlig klar, was brauchen die Menschen? Eine Militärparade.
We're gonna have a big, beautiful parade.
A military parade?
Yeah, sure.
Okay.
We're gonna celebrate our military. We have the greatest military in the world.
What's the price tag?
People, peanuts compared to the value of doing it.
Also die Journalistin fragt ihn, und was kostet das? Was ist das Price Tag? Was ist da? Und da sagt er, Peanuts. Peanuts, im Gegensatz dazu, was es tatsächlich dann auch bringt und was es wert ist. Und diese Peanuts, diese Parade hat 45 Millionen Dollar gekostet. Davon alleine 16 Milliarden Straßenreparatur. Weil
aber ich sag dir mal, für 45 Millionen Dollar, ja, ja, war das der teuerste Nachmittagsschlaf von Donald Trump in der Geschichte. Weil der ist ja auf der Tribüne weggepennt.
Ja.
Haben Sie das gesehen?
Selbst
er saß da völlig weggedöst.
Ja, aber 16 Milliarden Straßenreparatur, ich meine, das wäre in NRW auch mal angebracht. Millionen oder Milliarden? Habe ich jetzt Millionen?
Millionen,
es sind Millionen. Aber es ist egal.
Ein weiteres Mal Fake News
verbreitet. Es ist aber total egal, weil Donald Trump natürlich immer auch mit Zahlen um sich wirft, die überhaupt nicht stimmen, die nicht nachvollziehbar sind, wo man gar nicht so genau weiß, was soll das jetzt. Aber auf jeden Fall ist er in seiner militärischen Phase angekommen. Er baut ja die USA nach und nach zu einem autoritären Staat um. Wir haben im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Es geht um die Beeinflussung der Justiz. Es geht darum, dass er die Wissenschaft einschüchtern möchte. Es geht darum, dass er Fakten nicht zur Kenntnis nimmt. Und natürlich jetzt das Militär. Das ist jetzt ein großes Thema. Und er hat natürlich auch auf die Frage, ob das ein Erfolg war, diese Parade, hat Donald Trump eine Antwort gehabt und konnte noch einen Talking Point vermitteln. Ich übersetze es hinterher. Es ist ganz interessant. Diese Schnipsel sind sehr schwer zu verstehen, weil ich habe das Gefühl, dass die Donald Trump momentan nur in der Nähe von laufenden Hubschraubern und Düsenmotoren sprechen lassen, damit man nicht so viel mitbekommt von dem, was er sagt. Und ich habe das jetzt mit technischen Mitteln, habe ich das gesäubert, dass man es halbwegs versteht. Also er wird gefragt, war das ein Erfolg, diese Parade?
Fantastic audience, it was supposed to rain. They gave it a 100% chance of rain and it didn't rain at all, it was beautiful. And so I asked, if they gave it 100% chance, right? 100% it was going to rain like crazy and it didn't rain at all. How did they predict 100 years out? And 50 years out, or 200 years out. They didn't do too well, the weather people, last night, but it was beautiful.
Also er hat gesagt, die Wettervorhersage hat Regen angesagt. 100% Regenwahrscheinlichkeit. 100%! Die größte Regenwahrscheinlichkeit der Welt. Und es hat nicht geregnet, ja? Und dann hat er noch hinterher geschoben. Und wenn die noch nicht mal vorhersagen können, wie das Wetter abends ist, wie sollen dann erst die in einigen Jahren das Wetter vorhersagen? Also die Weather People, die Wetterleute haben keinen guten Job gemacht. Was er vermitteln wollte ist, Klimawandel, das war seine Message, ja, die er gesendet hat. Aber das ist es, was der Trump in letzter Zeit immer macht. Er schafft es immer, sowas zu nehmen und dann noch eine eigene Agenda zu pushen. Ja, ein bisschen wie Jens Spahn, wenn ich drüber nachdenke.
Ja. Aber weißt du, was ich so spannend finde, ist, dass diese ja offensichtliche Inkompetenz von ihm einfach auch so ähnlich wie bei... Also ich finde, wir haben es inzwischen geschafft, dass wir bereit sind, so viel zu akzeptieren. Weil das ist ja wirklich im Prinzip, wie der redet ja wie ein Vierjähriger, der den Verstand verloren hat.
Ja. Es ist Kindersprache.
Und wir haben aber offensichtlich, an dem Punkt angekommen, wo man solchen Leuten zuhört. Ich habe manchmal das Gefühl, früher hätte man gesagt, du, nimm die Pillen und wir bringen dich dann auch und holen dich auch wieder ab. Und jetzt läuft er mit einem Atomkoffer durch die Gegend.
Es kriegen ja mittlerweile schon Politiker und Politiker, gerade die Demokraten, bei solchen Townhall-Meetings, also wenn die da sprechen, kriegen die schon Applaus, weil Menschen sagen, es ist so schön, mal wieder jemand einen Satz am Stück reden zu hören. Und weil Trump, das ist wirklich Gebrabbel, was er da macht. Aber er macht dieses Gebrabbel jetzt mittlerweile auch mit dem Militär im Rücken. Weil das ist natürlich ein weiterer Faktor. Du musst zeigen, du hast auch militärische Stärke als ein Führer des Landes. Und so hat er in Fort Bragg gesprochen. Und Fort Bragg, da haben die dann so hinter ihm sitzen Soldaten. Wer es nicht gesehen hat, er steht vorne dran, so vor so einem Rednerpult. Und diese Soldaten sind wohl handverlesen, habe ich zumindest gehört. Also die sollten diese Auffassung vertreten, also dass sie Trump folgen, dass Trump ein guter ist. Und es stand wohl tatsächlich drin, no fat soldiers. Also keine dicken Soldaten. Das möchte auch nicht haben, der Trump hinter sich. Das ist so ein bisschen das Niveau, auf dem wir uns da bewegen. Und so saßen hinter ihm eben diese Soldaten. Soldatinnen und Soldaten. Und man könnte meinen, beim Militär hält er Reden, wo es auch um militärische Dinge geht. Oder Dinge, die Soldatinnen und Soldaten betreffen. Nee. Auch da hat er wirklich über alles Mögliche gesprochen. Unter anderem über sein Gesetz, die One Big Beautiful Bill.
And I said, we gotta get a great bill. They said, would you like it to be one bill or would you like it to be seven or eight bills? They said, I want one big beautiful bill. And the Republican Party liked that statement. They call it one big beautiful bill. So that's good. And that's what it is. It's great.
Ja, das ist die Quintessenz schon, ja.
Pass auf, aber der Knaller ist ja, weil das habe ich am Anfang nicht kapiert, das Gesetz heißt wirklich so.
Ja, wirklich.
Big Beautiful
Bill. One Big Beautiful Bill.
Das ist so ein bisschen wie damals bei uns das gute Kita-Gesetz.
Ja.
Das war auch so eine Wortkreation, wo ich gedacht habe, jetzt sind wir kurz vorm Logopäden.
Wir haben Olaf Scholz mit seinem Doppelwumms viel Unrecht getan. Ja. Das muss man einfach, ja.
Das stimmt.
Ja, oder mit dem Märzchen Rambo Zambo. Ja, das ist ja eine fast lyrische Qualität, die wir da haben an der Stelle. Und um kurz nochmal ernst zu werden, diese One Big Beautiful Bill, also dieses eine Gesetz ist deswegen so diabolisch, weil er da ganz viele Punkte reingepackt hat. Verschiedenste Vorhaben, gigantisches Gesetzespaket und er zwingt geradezu die Leute dazu, dafür abzustimmen, ja, die Delegierten, weil man kann nicht sagen, das eine finde ich gut, das andere finde ich schlecht, denn es ist one big beautiful bill. Und es ist ja immer
mal,
alles...
Ja, kannst du nochmal den Trump machen? Du bist doch so...
It's one big beautiful bill.
Ist Udo Lindenberg, da ist Udo Lindenberg.
Ja.
Das ist Udo Lindenberg.
Die Grenze zwischen Udo Lindenberg also, ja. Und Donald Trump ist sehr, sehr klein. Also...
Da tust du aber Lindenberg wirklich
ja, unheimlich. Also, aber es hat natürlich alles tatsächlich immer historische Superlative. Und Caroline Leavitt, wer sie nicht kennt, ist die Sprecherin von Donald Trump. Und die ist Jens Spahn, kann man sagen, weil die hat auf alles eine Antwort.
Auch das ist ja wieder ganz spannend, weil sie auch zu diesem Kreis um Spahn gehört. Ich lese jetzt auch mal eine Woche keine Zeitung mehr. Sie gehört auch zu dem Kreis von den Trump-Leuten, die ja auch im Prinzip jegliche Überzeugung, jeglichen Bezug zur Realität an der Garderobe abgegeben hat. Und Sie müssen mal darauf achten, sie trägt immer, und das erinnert mich wieder ein bisschen an Julia Klöckner, sie trägt immer ein großes Kreuz um den Hals.
Ja, das wird tendenziell auch größer. Ja. Vermutlich, weil sie anschließend irgendwie, was weiß ich, Ablasszahlungen irgendwie oder sowas dafür leisten muss. Aber sie ist auch immer verbal auf Trump-Level, auf Trump-Linie.
This bill is the most historic piece of legislation to ever move through Congress in modern history.
Also, das ist historisch. Größer war es nie. Es ist ein Riesen... Größer war ein Gesetz noch nie. Und natürlich sind in diesem Gesetz auch Dinge drin, die schwierig sind, weil es wird Kürzungen geben im sozialen Bereich auch. Und auf diese Kürzungen im sozialen Bereich, gerade wenn es um die Unterstützung von ärmeren Menschen im Land geht, wird Trump angesprochen. Und zwar ist großes Thema in den USA der Eierpreis. Und ja, ist ein großes Thema tatsächlich. Ja. Und da wird Trump auf diese Eier angesprochen von einer Journalistin. Und ich habe mal dieses Zitat jetzt dabei.
Let me just tell you, the cut is going to give everybody much more food because prices are coming way down. Groceries are down. Eggs. You told me about eggs. You asked me a question about eggs my first week. You said eggs. I said, I just got here. Tell me about eggs. And it was going through the roof. You know that eggs now way down. Everybody's buying eggs.
So, und ich habe das Gefühl, Trump-Zitate kommen dann am besten, wenn man sie ins Deutsche übersetzt. Und das ist mein neuer Sport, Trump Poetry Slam. Ich werde jetzt also eins zu eins in diesen Text vortragen, wie ihn Trump eben gesprochen hat. Lassen Sie mich Ihnen sagen, der Einschnitt wird allen viel mehr Essen geben, weil Preise gehen runter, Lebensmittel gehen runter. Eier! Ihr habt mir über Eier erzählt. Sie haben mir eine Frage über Eier gestellt. In meiner ersten Woche. Sie haben gesagt, Eier! Ich habe gesagt, ich bin hier gerade erst angekommen. Erzähl mir über Eier. Dass sie durch die Decke gehen. Sie wissen, Eier. Jetzt, unten, ganz unten. Jeder kauft Eier. Dankeschön. Sensationell, oder?
Das ist der Chef über das größte Militär der Welt.
Ja. Ja, und was auch zur Wahrheit gehört, natürlich diese Parade, die er jetzt veranstaltet hat, die schlägt natürlich zwei Fliegen mit einem Gummigeschoss, weil er zum einen natürlich auch ablenkt von diesem Ehebruch zwischen ihm und Elon Musk.
Absolut.
Diese Beziehung ist ja zerbrochen zwischenzeitlich. Ja. Jetzt ist diese Phase...
Konnte man gar nicht mitrechnen?
Nein,
oder?
Nein, ich war völlig überrascht, ja. Ich war wirklich überrascht und dann hat irgendwie Elon Musk...
Ich glaube, bei Elon ist die Stimmung gekippt, als er nicht mehr genug Ketamin hatte.
Das kann sein, ja. Aber vielleicht haben sie ihm auch jetzt wieder genügend Ketamin dann eben auch überreicht, weil er kriegt ja zurück. Er hat ja auch einige Tweets gelöscht, Hashtag Free Speech. Und weil er sich dachte, nee, das kann ich nicht machen. Und er sucht jetzt wieder ein bisschen die Nähe von Donald Trump. Aber Donald Trump ziert sich noch so ein bisschen. Mal gucken, wie das mit den beiden läuft. Aber auch das konnte man wunderbar kaschieren mit dieser Militärparade. Und hinzu kam natürlich auch, dass er die Nationalgarde entsandt hat nach L.A. Da wird ja juristisch drüber gestritten. Pam Bondi, seine Justizministerin, ja, ist auch bekannt übrigens für sehr wilde Zahlenspiele. Pam Bondi hat zum Beispiel darüber gesprochen, dass die neue Politik an der Grenze ja dafür gesorgt hat, dass nicht mehr so viel Fentanyl nach in die USA kommt. Auf jeden Fall, Pam Bondi hat gesagt, 350 Millionen Menschen hätte er gerettet.
350 Millionen Menschen?
Ja. Nein, anders. 258 Millionen hätte er gerettet und die USA hat 350 Millionen Einwohner.
Ja.
Das heißt,
dann weißt du, wie viel Fentanyl-süchtig.
Ja, sie haben. Ist also ausgegangen,
90% aller Amerikaner sind Fentanyl-süchtig.
Und 50% wären umgegangen, wenn es an der Grenze nicht so starke Kontrollen gegeben
hätte. Absolut.
Und auf jeden Fall hat Donald Trump natürlich jetzt die Nationalgarde auch nach L.A. geschickt, was juristisch höchst umstritten ist, weil normalerweise muss der Gouverneur zustimmen oder dazu auffordern, dass die Nationalgarde geschickt wird. Pam Bondi, wie gesagt, seine Justizministerin sieht das anders, Donald Trump auch. Und wer widerspricht jetzt wiederum Donald Trump? Und da kann ich sagen, Donald Trump selber vor einigen Jahren.
We have laws. We have to go by the laws. We can't move in the National Guard. I can call insurrection, but there's no reason to ever do that, even in a Portland case. We can't call in the National Guard unless we're requested by a governor.
Also er sagt genau das. Ja, wir können nur die Nationalgarde schicken, wenn es vom Governor im Prinzip angefordert wird. Also da scheißt er im Prinzip mittlerweile auch komplett drauf. Was habe ich früher gesagt? Ist mir vollkommen egal. Und jetzt könnte man meinen, sein ganzes Gebaren, das würde hätte so ein königliches Verhalten. Er sei so, würde sich wie ein König aufspielen. Deswegen gab es ja auch die No-King-Proteste. Und darauf wird Donald Trump angesprochen und er antwortet sehr, sehr verräterisch. Denn er sagt Folgendes.
No, we're not a king. We're not a king at all.
We're not a king.
Ja, natürlich.
Nein, wir sind kein König.
Wir haben nur seine Kleider an.
Und warum ich das alles so, natürlich amüsieren wir uns darüber, was da alles passiert und dass im Prinzip jetzt da auch Dinge passieren, die nicht passieren sollen.
Ja, jetzt wäre tatsächlich mal deine Frage, also ist Amerika jetzt für dich ein faschistisches Land?
Auf dem Weg dahin, auf dem direkten Weg dahin. Und das Schlimme ist ja, man könnte mal alles sagen, das ist uns letztlich, ja.
Nee, egal ist es uns nicht.
Könnte uns, ein Stück weit könnten wir sagen, ja, sollen die mal machen. Es bedeutet natürlich auch, hat viele Konsequenzen für auch uns hier. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, schwappt das ja rüber. Diese ganzen Dinge, die da im Prinzip gerade in der USA ablaufen, die werden ja hier teilweise übernommen.
Und weißt du, was mich am meisten erschreckt hat? Was mich wirklich erschreckt hat und was ich nie gedacht hätte? In welchem atemberaubenden Tempo staatliche Institutionen und Behörden im Kurs umschwenken. Also diese Häscher von ICE und so, also die waren ja vorher schon da, die sind ja jetzt nicht alle neu eingestellt worden. Also wie schnell Menschen bereit sind, quasi alles über Bord zu schmeißen und an so einem System mitzuwirken. Und immer, wir haben ja immer gesagt, ah, wir können uns, wie können wir uns die Zeit in Deutschland vorstellen, und man hat davon nichts gewusst oder wie das immer war. Und ich finde, was ja für unsere Generation zumindest spannend ist, die ja die Zeit mit Hitler in Deutschland nicht mitbekommen hat, ist es, finde ich, so erschreckend, das, was man eigentlich immer nur aus Geschichtserzählungen kannte und wo man immer gedacht hat, naja, das, ich kann mir das nicht vorstellen. Und jetzt haben wir das innerhalb von 6 Monaten in Amerika auf eine Art und Weise erlebt, dass mir der Arsch auf Grundeis geht. Ich hätte mir das nie vorstellen können.
Und umso schlimmer ist es, wenn solche Prozesse auch hier in Deutschland stattfinden, wenn solche Methoden übernommen werden. Alleine die Verachtung der Justiz, die wir gerade in den USA sehen können, die wird auch hier mittlerweile zelebriert. Und es ist, vielleicht erkennen Sie ihn an der Stimme. Das ist ein Zitat von einem deutschen Lokalpolitiker.
Nicht die Gerichte sollen entscheiden, sondern die Politik soll sagen, was sie sich vorstellt, wer und wen wir in unserem Land stärken können.
Das sind Zitate, die letztlich original auch so aus Amerika kommen könnten. Auch diese Wissenschaftsfeindlichkeit. Ich habe hier aus der Heute-Show, ja, der Kollege Köster hat sich unterhalten mit Markus Söder. Und da ging es um eine Studie, beziehungsweise ging um diese Problematik, dass Werbung für Süßigkeiten, dass die eingeschränkt werden soll zu bestimmten Zeiten. Und das will Söder natürlich überhaupt nicht, ja. Und da konfrontiert ihn der Herr Köster, der Kollege Köster mit Fakten, und das hört sich dann so an.
Aber wieso sind denn dann 66% der Bevölkerung für so ein Werbeverbot und ich glaube sogar über 80% aller Eltern?
Das glaube ich nicht.
Das ist aber so.
Nee, glaube ich nicht.
Er ist aber so.
Nee, glaube ich nicht.
Er ist aber so.
Ja, glaube ich aber nicht. Aber ist ja okay.
Nee, ist nicht okay. Ist verdammt nochmal nicht okay. Weil das ist genau diese Sprache. Man macht sich, man biegt sich das so die Realität, wie es in die eigene Agenda passt. Und das jagt mir einen Schauer den Rücken runter. Sag ich ganz ehrlich. Oder wie geht's dir?
Ja, ja.
Auch wenn ich die Stimmung jetzt gerade hier auf den Nullpunkt bringe.
Nein, dafür machen wir ja diesen Podcast, um über so, also letztendlich versammeln wir uns heute Abend ja alle, weil wir im Prinzip Restdemokraten sind. Wir wollen Spaß an unserer Gesellschaft haben. Wir glauben an die Demokratie. Deswegen gehen wir in Kabarett- und Satireveranstaltungen, weil wir die Hoffnung nicht aufgeben. Und ich glaube ja auch immer noch, man darf ja auch eins nicht vergessen. Es ist ja keine Mehrheit, die Trump in Amerika gewählt hat, sondern es war ein großer Teil, ja. Aber wenn man das auf die ganzen Wähler, ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht hier.
Hier meldet sich der Faktenfuchs. Auf folgende Zahlen bezieht Herr Simon sich. Es gibt 244 Millionen Wahlberechtigte in Amerika. Davon haben 77 Millionen Trump gewählt. Das sind gerade mal um die 30%.
Es war ja keine Mehrheit. Und wenn du dann siehst, wie schnell sich so ein System drehen kann und wie schnell auch Behörden plötzlich mitmachen. Also ich fand es wirklich erschreckend, als man plötzlich diese Aufnahmen gesehen hat, wie Leute einfach von der Straße weggegriffen werden, wie schnell sich sowas drehen kann. Und ich unterstelle Söder viel. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was er tun würde. Aber er beflügelt mit dieser Sprache all diejenigen, die genau das als langfristiges Ziel auch in Deutschland
haben. Das werfe ich ihm als demokratischer Politiker vor. Genau, exakt. Ganz interessant ist übrigens auch, dass natürlich auch in den USA stark damit operiert wird, Feindmarkierungen zu machen. Das sind die Bösen, das sind die Schlimmen, ja. Das Woke ist jetzt der große Feind, das schwappt ja auch hier rüber. Auch das hört man sehr oft von Markus Söder. Und natürlich der politische Gegner. Die Grünen, an denen man sich abarbeiten kann. Und er war jetzt jüngst im Spitzengespräch beim Spiegel. Und da hat Söder nochmal, ist er gefragt worden von Herrn Feldenkirchen. Herr Söder, sagen Sie mal, ist das nicht ein bisschen manisch, was Sie da mit den Grünen haben? Und Söder verneint, das hätte ja gute Gründe. Ja. Und da sagt Söder über die Grünen folgende Tier.
Diese ganze Ideologie-Club, also jetzt mal ehrlich, es gibt ja in Deutschland ganz wenig Leute, also grüne Wähler ausgenommen, die diese ganze ideologische Idee, dieses ganze Woke-Diverse wirklich super finden. Ich meine, die Wähler haben gesprochen, jetzt sind sie in einer Umfrage hinter die Linkspartei gefallen. Was ist denn das für eine Situation?
Wenn die nur.
Ich glaube einfach, dass die Grünen, wissen Sie, ich muss mich jetzt um die Grünen nicht mehr kümmern, die Grünen machen ihre Sache, alles wunderbar. Ich habe halt eine andere Auffassung, ja. Und es ist in der Demokratie zulässig. Und im Übrigen, lieber Herr Feldenkirchen, in der Recherche bei diesen 100 Zetteln, die bei Ihnen liegen, dann müssten Sie doch auch mal gesehen haben, was die Grünen alles über mich sagen. Und zwar heftigst. Also da finde ich, dass ich geradezu väterlich milde reagiere auf diese Kritik. Also das manische Verhältnis würde ich eher von anderer Seite sehen. Mhm. Aber wie gesagt, ich stehe da drüber, habe ich kein Problem. Das Thema ist auch erledigt, die Wahl ist entschieden.
Aber es ist exakt gleiche Prinzip von Spahn. Ja. Gleiche Rhetorik.
Ja, wir hatten denselben Rhetoriktrainer. Ja.
Und es
Carsten Lindemann.
Ja.
Carsten Lindemann.
Carsten Lindemann, einfach mal machen.
Ja, die fleischgewordene PowerPoint-Folie. Und jetzt muss man aber fairerweise, muss man sagen, man versteht Söder noch. Zumindest häufig. Bei Aiwanger wird es schon schwierig. Aber bei Söder hat man das Gefühl, hier werden noch Sätze gesponnen.
Ja, aber wenn ich ganz kurz nochmal ein... Mir geht ein Begriff immer nicht aus dem Kopf. Und das ist dieser Begriff der Ideologie. Der wird immer vor allen Dingen im Zusammenhang mit den Grünen benutzt. Und ich frage mich immer, wenn ein Innenminister in Deutschland gegen europäisches Recht die Grenzen zumacht und sich über Gesetz hinwegsetzt, was ist es anderes als das Durchsetzen von Ideologie? Also was soll dieser... Also man kann die Grünen ja scheiße finden, finde ich. Also, ne? Ich meine, die predigen den Wein, den sie trinken. Das haben wir gelernt. Ja? Aber dieses Benutzen von Ideologie, um den politischen Gegner zu diskreditieren, zerstört jegliche Form von politischem Diskurs und zerstört auch jegliche Form von politischer Diskussion in der Gesellschaft. Weil die Leute sich nicht mehr trauen, darüber zu streiten, weil sie glauben, sie sind ideologieverdächtig.
Du hast vollkommen recht, aber um zu meinem Punkt zurückzukommen, man versteht zumindest inhaltlich noch, was Herr Söder sagt, meistens. Er hat so irgendwo...
Akustisch.
Ja, akustisch auch. Man kann die Sätze erkennen als solche. Ja. Man kann Gedanken erkennen als solche. Bei Donald Trump wird's schwer. Und der sitzt natürlich an den Schalthebeln der Macht dieser Welt, sehr viel mächtiger als Markus Söder, auch wenn Markus Söder das nicht glauben mag. Muss man ja sagen, ich glaube, Markus Söder ist sich dessen nicht bewusst.
Wer sagt's Markus Söder?
Ja,
das wäre auch mal eine schöne Rubrik für unseren Podcast. Wer sagt's Markus Söder?
Ich habe übrigens festgestellt, Markus Söder ist ja verbal ausfallend, ist sehr egoman und hat so einen Raumfahrtfetisch. Der ist im Grunde Donald Trump und Elon Musk in Personalunion.
Ja. Aus beiden Welten das Beste.
Genau. Und das Tolle ist, der ist sich mit sich im Reinen.
Ja.
Anders als Musk und Trump hat er keinen Streit mit sich.
Nein.
Söder wirkt sehr im Reinen mit sich. Ich wünsche, dass ich diesen Zustand irgendwann in meinem Leben nochmal erreiche. Aber um jetzt wieder zu Trump zurückzukehren, Sie merken, wir schweifen ganz oft ab. Und eben als ich abschwiff, kam mir das gerade. Und ich schweife jetzt wieder zurück. Denn Donald Trump hat, und ich möchte das nochmal sagen, weil das ist wirklich einerseits sehr, sehr lustig, andererseits auch wirklich bedenklich. Er hat in Doha gesessen. Mit Menschen aus Industrie und Politik und sowas saß er zusammen beim Frühstück. Und da ist er angesprochen worden auf Drohnen. Und es ging ihm zunächst darum, dass er sagte, ja, Drohnen, cool, wollen wir auch kaufen. Ist ja hier gerade echt en vogue, auch gerade so im Krieg. Und dann hat er etwas, ich spiel's nur kurz an.
The drone is killing tremendous numbers of people. You hide behind a tree and the...
So, you hide behind a tree. Ich hab's wieder übersetzt. Und das ist jetzt meine Abschlussrunde, die letzte Runde, Donald Trump Poetry Slam.
Absolut.
Auch diesen Text habe ich 1:1 ins Deutsche übersetzt. Und ich nehme Sie jetzt mit auf eine kafkaeske Reise durch das Sprachzentrum von Donald Trump. Die Drohne tötet enorm viele Menschen. Du versteckst dich hinterm Baum und die Drohne kommt runter und umkreist dich mit Feuer. Du hast keine Chance, der Baum fällt auch um. Ganz nebenbei. So intensiv. Du siehst diese Bäume, die umgehauen werden wie als würden sie umgesägt werden von erstklassigen Holzmännern. Holzmänner, wie sie wissen wer? Sean Duffy. Sie wissen, da ist Sean Duffy. Der Leiter des Verkehrsministeriums. Der arbeitet gerade an den Flughäfen, um ein System hinzukriegen. Denn Biden hat nichts gemacht. Aber was die Leute nicht wissen von Sean, weil ich Holzfäller erwähnt habe, dass Sean, Sie wissen das vermutlich nicht, Sean Duffy war Weltmeister für 5 Jahre. Bäume hochklettern, hoch und runter. Weltmeister. Also das ist das, was man einen ernstzunehmenden Holzfäller nennt. und er macht auch einen fantastischen Job, ehrlich. Ein respektierter Typ, ein toller Typ. Ich erwähne den Meister, weil weil wenn jemand der Meister ist, ist er Weltmeister. Ob das den Bayern jemand gesagt hat, ich weiß nicht, also... Es geht noch weiter. Für eine lange Zeit kam er runter. Wenn du die Bäume runterkommst in rasanter. Er sagte, das beginnt deinen Rücken zu belasten. Du brichst dir oft den Rücken. Du verpasst einen Schuss. Und du kommst sehr viel schneller runter, als der menschliche Körper dafür gemacht ist. Der Körper, der dafür gemacht ist, runterzukommen, der ist dafür nicht gemacht. Aber er macht einen fantastischen Job im Verkehrswesen. Ist das der Hammer, oder?
Das wäre ein schönes Programm. Tobias Mann liest Donald Trump.
Ja.
Gut, 2 Stunden davon hältst du wahrscheinlich auch nicht ohne Chantre aus, aber... Nee. Tobi, wir sind am Ende.
Wir sind fast am Ende.
Oh.
Ja, und ich habe versprochen, es gibt noch ein bisschen Musik und ich hoffe, dass das jetzt alles funktioniert.
Genau, wir haben uns
technische Probleme.
Also wir haben uns nämlich was überlegt. Wir möchten gerne quasi auch eine Offenheit für künstliche Intelligenz schaffen, weil die natürliche wird's nicht schaffen. Und deswegen haben wir vorbereitet, wir würden gerne mit Ihnen gemeinsam heute eine Hymne für Dortmund kreieren. Mit der KI, und die KI wird daraus ein Lied machen.
Ja, es gibt KI, die kann auch Lieder kreieren. Richtig durchproduzierte Lieder. Und was wir jetzt machen müssen, wir müssen der KI Stichpunkte geben, was in dem Lied vorkommen soll. Und dann geben wir noch einen Stil ein, den das Lied haben soll.
Und beim Inhalt sind wir natürlich jetzt auf Sie als Dortmunder angewiesen. Ja, denn Sie müssen uns jetzt Sachen...
Es soll um den Abend heute auch gehen, was wir heute gemeinsam erlebt haben. Dass wir sozusagen eine Hymne für den Abend heute hier haben. Dass Sie einfach mal, was haben Sie mitgenommen aus dem Abend?
Das ist jetzt immer kurz vorm Stuhlkreis, also... Was haben Sie mitgenommen? Ja, mein Nachbarn. So. Wir hören nachher noch ein bisschen beim Vögeln den Podcast und dann... So lernt man sich kennen. Was haben Sie mitgenommen? Aschenbecher.
Naja, Aschenbecher kam ja nicht vor heute Abend.
Nein, also was haben Sie denn mit... Also jetzt stelle ich die gleiche blöde Frage. Was... Wie?
Gute Laune. Gute Laune, ja. Gute Laune... Tief im Westen?
Sehr schön. Sie hatten aber auch die passende Stimme dazu, oder?
Weißt du was, wir machen aber auch noch Donald Trump und Holzmänner. Das habe ich auch mit...
Viele Eier.
Viele Eier?
Es gibt kein Merchandise.
Es gibt kein Merchandise?
Kein Merchandise. Vielleicht noch was für Jens Spahn? Jens Spahn räkelt sich auf Masken, oder? Nee. Bitte? Spahn, ja.
Transparente Aufklärer.
Klärt transparent auf.
Kläranlage Jens Spahn.
Vielleicht noch was mit Julia Klöckner?
Gerne. Die hat ja so einen Pudel, den zieht sie auch durch jedes Instagram-Reel durch.
Ja, oder Klöckner von Notre Dame. Ja.
Ja.
Und als Abschluss vielleicht noch was zu Dortmund passt und gehört? Spiegelzelt ist sehr schön. Das reicht. Also wir haben 184 Zeichen, 200 darf ich. Was für einen Stil soll der Song denn haben? Schlager.
Oh ja. Oh ja, finde ich super. Der Wendler ist ja auch wieder auf Tour. Haben Sie es mitgekriegt? Großartig, oder? Dass diese ganzen Leute rehabilitiert werden.
Der war doch hier ums Eck irgendwie, oder? Der Wendler tatsächlich.
Ja, in irgendeiner Diskothek hat er gesungen.
Weißt
auf
du, aber,
Schalke?
Ja, aber du weißt es nicht, Ise weiß es nicht. Weißt du, was ich dazu sage?
Nee.
Egal. Aber gut. Oh, wenig Wendler-Fans hier heute Abend. Ne? Das ist ja ein Song. Das ist ja ein Song aus dem Oeuvre von Herrn...
Du mit deinem Oeuvre.
Ja, wirklich. Ich sag das Wort total gern. Ich weiß aber nicht, wie es geschrieben wird.
Das liegt an deiner Kindheit in Bulgarien.
Ja. So, wir müssen noch eine Sekunde warten, bis das Ding fertig ist. Also
jetzt erklär mal ganz kurz. Also du gibst diese Begriffe ein.
Ja.
Du gibst eine Musikrichtung und die künstliche Intelligenz macht aus diesen Wörtern und dieser Stilistik ein komplettes Lied.
Ja.
Und das ist dann 8 Stunden lang oder?
Nee, das hat normalerweise 3:30 Länge.
Ja.
Und Nur dass ich es gesagt habe. Ich habe das Stück noch nicht gehört. Ich höre es jetzt wie Sie zum ersten Mal.
Ja.
Das ist auch ein bisschen mit einem Risiko belegt, weil das ist manchmal ganz, ganz große Scheiße.
Ja gut, aber das würde ja zumindest inhaltlich zu unserem Podcast passen. Ja.
So, jetzt hat er's. So, ich spiele Ihnen jetzt das Lied vor, was das Ding gemacht hat. Es heißt, wie heißt es eigentlich? Gute Laune im Westen. Na gut, das nehme ich schon mal. Achtung, es geht los.
Pflanzt. Holzmänner bauen Träume aus Licht. Viele Eier, doch kein Merchandise in Sicht. Gute Laune zieht durchs Land. Spannt Klärt transparent mit fester Hand. Kläranlage Spann bringt uns rein. Mit Klöckner von Notre Dame am Schein.
Ich würde sagen, das war grundlos gute Laune.
Gute Laune. Schön, dass Sie da waren. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Danke,
tschüss,
danke. Wir hatten riesen Spaß mit Ihnen.
Das war die 32. Folge Grundlos gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Live aus dem Spiegelzelt in Dortmund. Der Podcast geht jetzt in die Sommerpause und ist im September wieder für euch da. Die nächste grundlos geile Live-Aufzeichnung ist am 16. Oktober in Köln. Tickets grundlosgutelaune.de. Und jetzt Aperol Spritz trinken. Los geht's.